Spoiler Alert. Der Erzähl-Podcast von Sagen und Mythen. Hallo und herzlich willkommen zu Troja Alert, dem Erzählpodcast um Sagen und Mythen. Ich bin Stefan und mein Gesprächspartner ist heute nicht der Daniel, sondern der Marc. Hallo Marc.
Hallo Stefan.
So, wer sich jetzt wundert, warum dann nicht Daniel geantwortet hat. Ja, es liegt natürlich daran, dass es nicht Daniel ist, das habt ihr euch wahrscheinlich
schon gesagt. Eine wunderbare, schön, danke.
Das habe ich schön erklärt, oder?
So, ja,
genau.
Großartig.
So einfach ist das auch. Nein, aber warum hier nicht Daniel sitzt, ist tatsächlich, heute erwartet euch nicht die nächste Folge Herakles, wie ihr wahrscheinlich eigentlich erwartet habt, sondern wir machen heute wieder einen Ausflug zu den Hebräern und picken da uns wieder den Weg weiter, wo wir ihn beim letzten Mal liegen gelassen haben, nämlich nach Kain und seinen Nachkommen. Und machen bei Noah weiter. Und dafür habe ich mir den Marc an Start geholt, aus verschiedenen Gründen. Im Wesentlichen deshalb, weil, eigentlich wegen des Podcast-Ideenportals, würde ich sagen, sind wir drauf gekommen, oder?
Ja, da hattest du mich dann angeschrieben
genau. Und
gefragt, wie ich denn diese Idee, die ich da hingeschrieben hatte, denn, also, die stammt gar nicht von mir, aber auch von mir, denn zu verwirklichen gedenke.
Genau. Also, für diejenigen von euch, die nicht wissen, worüber wir reden, es gibt so ein schönes Projekt von Lars und von Ben. Das heißt Podcast-Ideen und ist so ein Tumblr, in dem man eben, ja, also die Idee dahinter ist zu sagen, es gibt Leute, die würden eigentlich gerne einen Podcast machen, aber es fehlt ihnen so die zündende Idee. Und es gibt andere Leute, die haben eine tolle Idee, was für einen Podcast sie gerne hören würden, wollen ihn aber nicht machen. Und dann gibt's noch Leute, die haben eine Idee für einen Podcast und suchen eigentlich jemanden, der da mitmacht oder so. Und für alle diese drei Personenkreise ist das Projekt gedacht. Und da kann man also Ideen einreichen und sagen, hier, ich hätte gern einen Podcast, der sich um dieses und jene Thema dreht oder der so und so funktioniert. Und dann können Leute sagen, ja, sowas gibt's übrigens schon, hier, bitte, da, klick mal hier hin. Oder es können Leute sagen, oh ja, da hätte ich Lust, das Ganze zu machen. Man kann auch sagen, ich hätte Lust, das zu machen und ich suche Mitstreiter. So. Und da gibt's eben einen Eintrag, der so in kurz gesagt den Vorschlag gemacht hat, Bibelstellen zu besprechen. Und ich glaube, da in der Beschreibung war es, es religionsfrei zu interpretieren, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, das war die ursprüngliche Idee, genau.
Genau, das war diese Formulierung dort. Und da stand der Troja-Alert auch tatsächlich schon als so ein Verweis mit drin, dass wir das manchmal auch machen, aber halt nicht nur. Und dann hast du dich da eingeklinkt und gesagt, ja, ich hätte Lust, sowas in der Art zu machen. Und und dann habe ich gedacht, mit dem Marc hätte ich eh mal Lust, was zu machen. Und dann, genau. Und so nahmen die Dinge seinen Lauf. Sprich, was wir jetzt hier gerade machen, ist ein Experiment. Nämlich mal zu gucken, ob wir mit der Form, wie wir das hier im Troja Alert gemacht haben, mit Marks Input irgendwie weiterkommen. Und und gucken mal, ob uns das Spaß macht, ob euch das Spaß macht, ob das Teil des Troja Alert Formates bleibt oder ob man das irgendwie, weil es dann doch was anderes wird, irgendwie auslagern muss oder nicht. Das werden wir uns alles nach und nach angucken. Aber was wir auf jeden Fall jetzt heute mal machen, ist uns wieder die Mythen der Hebräer vorzunehmen, die wir so in der Regel in der Bibel drinstehen haben. So, und jetzt kannst du mal noch erzählen, Marc, warum du da der Mann der Wahl bist.
Ja, das frage ich mich nach wie vor. Ich habe keine Ahnung, wieso du. Aber ich könnte natürlich sagen, woher ich irgendwie, also warum mich das Thema interessiert. Mhm. Ich bin tatsächlich von Haus aus Theologe. Also
so richtig das, studiert und so.
Ja, so richtig studiert, so richtig mit Diplom und so. Und mache zusammen mit einem Kumpel/Kollegen von mir die Gretchenfrage, also ein soziotheologischer Podcast, wo es so um Alltagsthemen geht, die aber eben aus religiöser Sichtweise beleuchtet werden und besprochen werden, die aber auch durchaus so ein bisschen religiöses und kirchliches versucht, in normaler Sprache zu erklären, warum das jetzt so ist. Ne? Also die letzte Folge ging über Kirchenfinanzen. Wir haben auch schon mal über Gottesbeweise gesprochen und solche Sachen. Ne? Also das ist ein bisschen Grundsätzliches, aber eben auch so dieses Soziale, so Alltägliche kommt da eben auch mit rein. Ja, und da lag es irgendwie nahe, mal zu gucken, was macht man jetzt eigentlich mit diesem Dokument, von dem immer alle sagen, dass sie es nicht verstehen, dass es veraltet ist und da sowieso nur Blödsinn drin ist, also der Bibel. Und kann man das nicht irgendwie in vernünftige Sprache umsetzen, dass man es versteht? Und das war der ursprüngliche Grund, warum ich diesen Eintrag gemacht habe. Mhm. Und dann kamst du und sagtest, lass uns doch mal einen mythologischen Ansatz probieren. Und da habe ich gedacht, gut, warum nicht? Ist genau das Gleiche im Prinzip. Ne?
Ja.
Das heißt auch, dass mein Input wird tatsächlich exegetisch sein. Und ich wähle dieses Wort mit Bedacht. Das heißt jetzt nicht, dass ich überall die Existenz Gottes vermute und sage, das, was da drin steht, war so. Ja, sondern ich verfolge, so wie das eigentlich jeder gute Exeget macht, die historisch-kritische Methode, also zu schauen, was ist gewesen, wo kommt die Geschichte her, was wollte sie sagen, was wollte der Autor damit sagen, was wollte eventuell eine Endredaktion damit sagen. Und dann so man nennt das in der Theologie den Sitz des Lebens, ne? Also oder den Sitz im Leben, also den Sinn und Grund dieser Geschichte zu ergründen und daraufhin zu verstehen, wie man mit ihr umzugehen hat. So. Das ist so das, was so als Input zu erwarten ist. Ne? Also für alle, die jetzt Angst haben, dass da jetzt die religiös-gläubige Keule um die Ecke kommt. Also ich glaube, den Zahn kann ich da ziehen an der Stelle.
Genau. Genau, also es ist eben nicht so, dass man jetzt sagt, ui, jetzt ist da auf einmal ein Christ mit am Start, jetzt wird's hart und dogmatisch und so weiter, sondern es ist tatsächlich eher das Gegenteil der Fall, weil Exegese ja im Prinzip genau nicht die Position ist, dass, also so habe ich es zumindest immer verstanden, korrigiere mich da als Fachmann, wenn ich da falsch liege, aber dass es eben nicht die Position ist, dass die Geschichten, wie sie in der Bibel steht, wortwörtlich zu nehmen sind und genauso passiert sind, sondern eben eine ganz ähnliche Fragestellung, wie wir das hier im Troja Alert eigentlich immer machen, nämlich sich die Frage zu stellen, warum erzählt man die Geschichte genau so, was sind die Inhalte, die man damit transportieren will und was können wir so ein Stück weit über die Menschen lernen, die sich diese Geschichte erzählt haben.
So. Ja, Exegese hat diese eine Dimension. Mhm. Also das ist durchaus teilweise eben auch mythologische Erschließung eines Textes. Mhm. Natürlich wird Exegese primär von Theologen, die in aller Regel Christen sind und damit auch gläubige Christen sind, vorgenommen. Das heißt, da ist schon diese Maske, das ist, ich will das nicht sagen, Wort Gottes, aber Erzählung über Gott. Und von diesem Standpunkt aus kann man das auch sehen. Also du hast vollkommen recht, es ist nicht, was da drin steht, ist Wort für Wort so passiert. Ja, das widerspricht sich auch mit jeglicher Logik. Dann müsste uns nämlich Eva ganz schön leid tun, wenn nach 3 Generationen so viele Menschen auf der Welt sind, dass ganze Städte gegründet werden können, dann ist das schon die arme Frau. Und sondern es geht darum, zu gucken, was erzählt mir denn diese Geschichte über Religion, über Glaube, über Gott schon. Ne? Also was sagt sie mir auch? Also es gibt einmal diese, wir gehen der Geschichte aus dem Grund, auf den Grund, wo kommt sie her und was sagt sie mir? Das sind so diese beiden Perspektiven der Exegese.
Genau, also richtig, den Teil habe ich gerade unterschlagen wahrscheinlich, weil der eben nicht Teil des Troja-Alerts ist, sondern richtig. Aber genau. Aber deswegen finde ich auch cool, dass wir deine Perspektive da mit drin haben. Ne, weil auch wenn Daniel und ich ja quasi unseren Disclaimer gemacht haben, dass wir gewissermaßen aus einer christlich geprägten Kultur kommen, was ja für so ziemlich alle gilt, die irgendwie im deutschen Sprachraum leben, dass die irgendwie in einer Kultur groß geworden sind, die zumindest über einen sehr, sehr langen Zeitraum sehr stark christlich geprägt war und es ja bis heute ist. Trotz allem gilt für dich da ja einfach als gläubiger Christ noch einen Schritt mehr, nämlich zu sagen, dass du quasi auch für dich selbst durchaus ja aus diesen Texten auch, wie soll ich sagen, eine religiöse Message rausziehst und eben nicht nur so eine, ja, nicht nur ein rein mythologisches Interesse an dieser ganzen Geschichte hast.
Ja, exakt.
Genau. Und da verspreche ich mir tatsächlich viel von, so, dass wir die Perspektive da auch noch mit drin haben. Und obendrein, und das finde ich ja so richtig geil, dann bist du ja so als studierter Theologe, hast du ja auch so richtig Ahnung von dem Kram.
Ja, klar. Und,
ja, ne, aber, also weißt du, so, wenn Daniel und ich so Dinge machen können wie, ja, ich weiß gar nicht, wie das Wort Jungfrau denn da an der und der Stelle irgendwie im Originaltext steht und wie das zu verstehen ist oder pipapo, mit Chance hast du sowas irgendwann mal abbekommen, weißt du? Oder kannst zumindest... Also du hast das ja mal gelernt, so Dinge wie, also Hebräisch musstest du lernen im Studium, oder?
Das ist richtig, ja. Das ja. Stimmt.
Dass du wahrscheinlich die Hälfte vergessen hast, ist ja auch fein, aber trotz allem bist du da ja mit einem Wissensvorsprung unterwegs und das ist cool.
Also die Hälfte ist optimistisch ausgedrückt. Ich habe tatsächlich vor dieser Folge nochmal geguckt, ob ich in der Lage bin, das zumindest zu lesen. Mhm. Und ja, also gebrochen kriege ich es wieder hin. Das müsste machbar sein. Mhm. Ich habe mich aber tatsächlich mit ein paar Sachen bewaffnet, die kaschieren und mich so aussehen lassen werden, als hätte ich Hebräisch voll drauf. Mhm. Aber tatsächlich, ja, ich musste Latein, Griechisch, also Altgriechisch und Hebräisch, das sind so die Sprachvoraussetzungen, wenn man das studieren will, das stimmt, ja.
Ja, also dafür bemitleide und beneide ich dich auch zur selben Zeit. Ja. Genau. Gut, dann würde ich vorschlagen, stellen wir mal die lange Vorrede ein. Und ich fange mal an, wie ich das so tue, den Noah runter zu erzählen. Das ist nämlich ja, habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, aber also das ist quasi der Punkt, der jetzt als nächstes interessant wird, nachdem wir Kain und Abel fertig haben. Und dann ja, gucken wir mal danach, was uns der ganze Kram so sagt.
Mhm. Gerne.
Gut, also im Prinzip haben wir ja beim letzten Mal, als wir uns mit den Hebräern beschäftigt haben, geendet damit, dass wir so ein bisschen so einen Ausblick auf vor allem Kains Nachkommenschaft irgendwie gemacht haben. Und da geht's eigentlich in der Bibel auch noch weiter mit einer ganzen Menge so Stammesabfolgen, wer ist denn da jetzt wessen Nachkomme und wie das alles so geht. Das überspringe ich jetzt mal zu großen Teilen. Eine Sache muss ich aber noch erklären, und zwar, dass all diese Urväter, die so, also in der Regel wird da von den Männern geredet, dass die alle enorm alt geworden sind. Ja, also ich glaube, bei Adam ist 900 Jahre genannt.
Ungefähr in der Regel müsste sich das bewegen, ja.
Genau. Und die werden auch alle fürchterlich alt. Ne? Also einer, der hier, also der quasi der Großvater von Noah ist, das ist im Methusalem oder Methuselah, der über 700 Jahre alt wird. Und im Prinzip kann man fast sagen, so mit jeder Generation, die da kommt, nimmt das Lebensalter so ein Stück weit ab. Also wie alt die werden, die Lebenserwartung, die sinkt. Noah wird, glaube ich, so um die 600 Jahre werden am Ende seines Lebens. Also da sieht man, da sind noch andere Zeitspannen im Spiel als bei Menschen, wie wir das so kennen. So, das ist also so der Rahmen, in dem das Ganze losgeht. Wenn ich richtig gezählt habe, ist Noah 10 Generationen von Adam entfernt und ist dann auch, glaube ich, 10 Generationen vor Abraham, wenn ich das richtig gerechnet habe.
Das kann gut sein.
Das heißt, er ist ziemlich genau in der Mitte gewissermaßen zwischen Adam und Abraham. Also ein Mittelfeldspieler. So. Gut. Und jetzt zu seiner Lebenszeit passiert Folgendes, nämlich, also die Menschen vermehren sich ja ganz ordentlich und es wird hier noch nicht so wirklich genannt, dass sie sich in Stämme aufteilen, aber das kann man sich ja so dazu denken. Aber auf jeden Fall die Menschen vermehren sich ganz ordentlich, bekommen viele Söhne und auch viele Töchter. Und dann passiert was, was Gott nicht gefällt, nämlich die Gottessöhne, da bin ich mal nachher sehr gespannt, was wir mit denen machen, aber so steht es zumindest in meiner Einheitsübersetzung hier. Die Gottessöhne schauen sich diese Töchter der Menschen an und denken sich, ui, die sind aber ansprechend, da wollen wir doch mal ein paar von heiraten. Und so passiert es auch, dass sich also die Menschenfrauen mit den sogenannten Gottessöhnen einlassen. An einer anderen Stelle, ich weiß nicht, ob das genau derselbe Personenkreis ist, da können wir nachher mal ein bisschen drüber diskutieren, werden auch noch Riesen genannt, die auf der Welt unterwegs sind und die sich eben dann mit den Menschentöchtern einlassen. Und die Kinder, also quasi so diese Halbgötter, Halbmenschen, Halbriesen, Halbmenschen, wie auch immer man das nennt, also das wird hier noch, das sind quasi die Helden der Vorzeit benannt. Also das scheint tatsächlich, also es erinnert mich zumindest so ein bisschen an das, was man auch so aus griechischer Mythologie kennt, ne? Dass sich da also so Götter- und Titanengeschlechter irgendwie mit den Menschen vermischen und dass daraus dann so Helden hervorgehen. Naja gut, auf jeden Fall ist das wohl was, was Gott nicht so sehr gefällt. Zumindest könnte man das so ansehen, weil was er danach sieht, ist, dass die Schlechtigkeit unter den Menschen zunimmt. Und ja, also Gott hat den Eindruck, Mensch, diese Menschen, die ich da geschaffen habe, die werden immer schlimmer mit jeder Generation. Das geht irgendwie ganz schön bergab und die tragen immer mehr Böses in sich. Und beschließt dann irgendwann, diese Menschen wieder auszurotten. Und weil er mit dem Ausrotten gerade dabei ist, beschließt er auch die ganzen Tiere, die er auch geschaffen hat und die er da zumindest so auf den ersten Blick nichts für können, gleich mit auszurotten. Und nur einer, den nimmt er aus, nämlich Noah. Der scheint ein gottgefälliges Leben zu leben und also scheint eben nicht von diesem, wie soll man sagen, von dieser Schlechtigkeit betroffen zu sein. Und er beschließt also Noah und seine Familie zu verschonen. Namentlich genannt werden da seine drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Das werden später Stammväter verschiedener Bevölkerungsgruppen. Also nach dem Sem sind zum Beispiel die Semiten benannt und Ham wird, glaube ich, der Stammvater der Kanaaniter. Bei Japhet weiß ich es gerade nicht. Weißt du es aus dem Kopf?
Müsste ich suchen jetzt.
Ja, okay. Auch nicht. Ja, so können wir auch nachher nochmal gucken. Also die werden jedenfalls namentlich benannt und ja, auf jeden Fall Noah und seine Familie soll verschont werden. Und dann macht er, dass man ja auch so landläufig so kennt. Er sagt, hier Noah, pass auf, ich schick bald eine Sintflut, bau mal eine Arche. Und gibt ihm ziemlich detaillierte Bauanweisungen. Also er sagt ihm, was für eine Sorte Holz er verwenden soll und wie groß das Ding sein soll und wie viel Stockwerke es haben soll und wo die Tür sein soll und all diese Dinge. Und nachdem er ihm also dann diesen Bauplan diktiert hat, weist er ihn an, quasi die ganzen von all den Landtieren, die es gibt, jeweils zwei Exemplare einzupacken, ein Männlein und ein Weiblein, und die also mit an diese Arche zu nehmen, um quasi zwar die meisten Exemplare von den Menschen und allen Tieren auszurotten, aber eben die doch nicht die ganze Art zu zerstören. Und mit Landtieren sind durchaus auch die Vögel gemeint. Also sprich, alles, was Luft atmet, ist gemeint. Und alles, was aber eben unter Wasser atmen kann, braucht er ja auch nicht mitzunehmen. Die haben ja mit so einer Sintflut kein Problem. Und dann weist er ihn noch an, sich ordentlich Vorräte mitzunehmen, weil das Ganze könnte eine Weile dauern. Ja, und dann legt Noah los und baut das Ding. Genau. Sammelt dann auch die Viecher ein und geht also mit seiner Familie, also sprich seinen Söhnen und deren Frauen und Kindern, in die Arche. Und dann kommt irgendwann die Sintflut. Es regnet 40 Tage lang, Also in der Bibel steht 40 Tage und Nächte, aber die Nächte sind ja implizit mit dabei, will ich mal sagen. Und es regnet und regnet und regnet. Und ja, also die eine riesen Sintflut bricht also herein und irgendwann schwimmt dann also diese Arche auch auf dem Wasser. Und das Ganze, also das Wasser steigt 150 Tage lang weiter an. Das habe ich nicht so ganz verstanden, wie das kommt, weil also es regnet ja nur 40 Tage lang und trotzdem steigt der Wasserpegel 150 Tage lang. Also irgendwo muss da noch eine weitere Wasserquelle sein, gewissermaßen, die den Wasserstand weiter erhöht. Ja, und dann lässt dann also die Sintflut irgendwann nach oder der Regen lässt also irgendwann nach. Und dann beginnt das Ganze auch, also der Wasserstand dann auch irgendwann wieder zu sinken. Und man hat so langsam den Eindruck, da könnte jetzt schon mal irgendwo Land sein. Also es fühlt sich für die Arche-Mannschaft sozusagen so an, als seien sie quasi gerade auf offener See, aber nicht zwingend, dass es nirgendwo mehr Land gibt. Und dann startet Noah so ein paar Testballons. Zuerst schickt er einen Raben los und ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, was dieser Rabe tut. Also in meiner Übersetzung steht, dass der quasi aus- und einflog, bis das Wasser auf der Erde vertrocknet war. Also keine Ahnung. Der scheint auf jeden Fall zwar mal immer wieder weggeflogen zu sein und immer mal wiedergekommen zu sein, aber nicht so richtig einen Erkenntnisgewinn mitgebracht zu haben. Und dann hat er irgendwann eine Taube losgeschickt statt des Rabens. Die kam dann ein paar Mal erfolglos zurück, also hat offensichtlich nirgendwo einen Platz zum Landen gefunden und ist dann immer zur Arche zurückgeflogen. Und irgendwann kommt sie wieder und trägt einen Olivenzweig im Schnabel, was ja ziemlich deutlich zeigt, dass irgendwo Land sein muss, was nicht mehr von Wasser bedeckt ist und man also da erwarten kann, irgendwie in einigermaßen naher Entfernung irgendwie auf Land zu stoßen. Und das klappt dann auch irgendwann. Sie setzen dann irgendwann auf. Diese Insel, die sie da finden, stellt sich dann im Nachhinein als die Spitze des Berges Ararat heraus. Das ist in Kleinasien, also in der heutigen Türkei. Und ja, und dann sinkt das Wasser und dann stellen sie irgendwann mal fest, ach guck an, wir sind gar nicht auf einer Insel, wir sind auf einem Berg, naja gut. Und dann gehen halt die Menschen und die Tiere wieder an Land. Und Noah baut dann noch oben auf dem Berg einen Altar. Und es scheint so zu sein, dass sich die Tiere auf der Arche auch durchaus vermehrt haben, also dass jetzt nicht mehr nur zwei Exemplare jeder einzelnen Sorte vorhanden sind, sondern so ein paar mehr. Und das ist auch gut so, weil er macht jetzt nämlich Folgendes, er bringt Gott ein Brandopfer dar von einigen dieser Tiere. Und das wäre ja jetzt natürlich, wenn nur zwei Exemplare da wären, jetzt so ein bisschen kontraproduktiv. Also, aber da scheinen offensichtlich welche nachgewachsen zu sein während der Zeit, in der die da an Bord der Arche waren. Und was Gott jetzt macht, ist zu sagen, so, jetzt habe ich quasi die Menschheit und die Tiere einmal fast vernichtet. Das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich hoffe, dass jetzt quasi die Nachkommenschaft der Überlebenden jetzt quasi besser sind und dass das keine schlechten Exemplare mehr sind. Und mit euch, die jetzt hier überlebt haben, also vor allem mit Noah, will ich jetzt quasi einen Vertrag schließen, einen Bund schließen und ich verspreche gewissermaßen, dass ich die Menschen eben nicht nochmal komplett vernichten werde. So, und damit ist gewissermaßen eigentlich so der Teil, den man so kennt, glaube ich, von der Noah-Sage durch. Ne? Also ich glaube, bis dahin ist das relativ weit verbreitetes Wissen. Wie schätzt du das ein?
Ja, also bis dahin kennt man es.
Genau.
Das ist richtig, ja.
Genau.
Willst du den Schluss noch mit reinnehmen?
Genau, und den Schluss nehme ich durchaus auch noch mit rein.
Okay.
Dann gibt's nämlich noch so eine Episode, also dann kommt im Prinzip so ein Teil, der letztendlich so ein Stück weit eine Gesetzesverkündung ist. Da werden so ein paar Schlachtregeln erläutert, also wie man also die Tiere, die nicht unrein sind, also die gegessen werden dürfen, wie man die schlachtet. Und da kommt halt eben genau das, was ich auch so als koschere Schlachtung kenne, also dass man eben das Blut erstmal rauslaufen lässt, bevor man das Fleisch dann weiterverarbeitet. Und das wird tatsächlich hier also schon genannt. Und so ein Stück weit damit begründet, dass quasi, wenn Blut vergossen wird, dass da auch ein Preis, also eine Rechenschaft für gefordert wird von Gott. Und so wird das so ein Stück weit hinargumentiert und eben in, ja, letztendlich Gesetzesform gebracht. Und dann ergeht auch noch ein Satz, den man aus dem früheren Teil der Genesis auch schon kennt, nämlich diesen Satz, seid fruchtbar und mehret euch. Das wiederholt er hier an der Stelle nochmal. Ja, und dann gehen sie so ihrer Wege und fangen an, eben sich irgendwie Platz zum Wohnen zu suchen und gründen alle gewissermaßen eigene, ich würde sagen, eigene Siedlungen. Also zumindest werden ja seine drei Söhne dann ja später Stammvater unterschiedlicher oder Stammväter unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und nehmen wohl auch irgendwie unterschiedliche Berufe an. Das ist hier noch nicht so ganz deutlich erwähnt, aber zumindest wird erwähnt, dass Noah, genau wie Kain übrigens, Ackerbauer wird und also anfängt, Pflanzen anzupflanzen. Vor allem Wein scheint er wohl anzubauen. Und von dem Wein wird er dann auch irgendwann ganz ordentlich betrunken. Also er scheint da seinem eigenen Produkt ganz ordentlich zugesprochen zu haben. Auf jeden Fall ist er irgendwann so voll, wirklich hackeblau und fast nackt irgendwo in seinem Zelt rumliegt. Und also ich stelle mir das so vor, als hätte der sich da auch mal ganz ordentlich eingekotzt und liegt da halt und blickt gar nichts mehr. Und jetzt ist es ganz spannend, wie die Söhne darauf reagieren. Der eine, der Ham nämlich, der guckt da in das Zelt rein, sieht, wie sein Vater da liegt, und es wird vor allem explizit erwähnt, dass er also quasi die Blöße, also die Nacktheit seines Vaters sieht. Und also ich kenne es auch so, dass er auch lacht. Das steht jetzt hier in meiner Übersetzung nicht, aber ich finde, das ist so, wie das hier geschildert ist, durchaus auch, also finde ich, klingt implizit mit rein, dass er also ihn auslacht, den besoffenen Vater, wie er da liegt, weil, und dann läuft er eben weg und erzählt seinen Brüdern hier, guck mal da ins Zelt, da liegt der Vater hackevoll und und blickt gar nichts mehr. Und die beiden anderen Söhne, die gehen da jetzt mit, wie soll ich sagen, erstaunlicher Diskretion und Sorgfalt vor. Also nicht nur, dass sie nicht lachen und sich nicht lustig machen, sondern sie nehmen sich so ein paar Klamotten mit und betreten rückwärts das Zelt, sodass sie also den fürchterlichen Zustand und die Nacktheit ihres Vaters gar nicht sehen müssen und legen dann gewissermaßen so einen Überwurf, so ein paar Klamotten auf den Vater drauf, damit er erstmal bedeckt ist, und fangen dann eben an, sich um ihn zu kümmern. Und und Noah wacht dann auf. Und als er dann hört, dass sein zweitgeborener Sohn, der Ham eben, ihn ausgelacht hat, dann stößt er einen Fluch aus. Und was ich jetzt spannend finde, ist, dass der Fluch gar nicht persönlich an Ham gerichtet ist, sondern gewissermaßen an seinen ganzen Stamm. Also Ham wird nämlich der Stammvater der Kanaaniter. Und der Fluch richtet sich also an seinen ganzen Stamm. Und im Prinzip spricht er den Fluch so aus, dass das Kanaan, also eben Hams Stamm, dass das also die Diener von Sems Kindern sein sollen. Und ja, etabliert da gewissermaßen per Fluch so eine so eine soziale Ordnung, in denen gewissermaßen so eine Art Dienerkaste irgendwie gebracht wird, die eben die Abkömmlinge von seinem Zweitgeborenen sind. Ja, und dann, jetzt guck mal, hier ist es doch nochmal beziffert. Also er ist 600 Jahre, als das mit der Sintflut losgeht, aber er lebt auch nochmal 300 Jahre obendrauf und kommt also auf ein ganz ähnliches Alter wie Adam auch. Er wird nämlich 950 Jahre. So, und damit haben wir den Noah, glaube ich, soweit erzählt, wie er da drin ist, die Geschichte.
Ja. Ja. Okay. Ich komme aus dem Grinsen nicht raus, ne? Das ist großartig.
Ja, also schon auch mal wieder so eine schön schräge Geschichte mit diversen Elementen drin, wo man sich fragt, wo kommt das denn her? Was ist das denn alles?
Ja, also ich glaube, die allermeisten Menschen erkennen tatsächlich diese Story aus der Kinderbibel, ne? So mit der Arche und den zwei von jeder Art und so. Also diese sehr geglättete Version dieser Geschichte. Mhm. Ich glaube,
da würde ich nicht, also mir geht das auch so, ich bin ja auch in so einem ganz christlichen Haushalt aufgewachsen und also ne, mir wurde auch irgendwann so eine Kinderbibel geschenkt und so weiter. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen, vor allem die im Osten der Republik aufgewachsen sind, dass die das auch nicht so irgendwie in kindlicher Form mal abgekriegt haben.
Okay. So. Also was ich damit sagen möchte ist, man kennt immer Wasser, mhm. Arche, mhm. Noah. Man weiß vielleicht auch, dass er Kinder hatte. Mhm. Und das war's.
So, ja, die Taube gerne mal noch.
Ne? Ja, die gut, okay, dem, ja, die ja. Vielleicht auch noch. Ich habe eine Frage vorweg. Mhm. Und zwar, wo hast du die Schichtungsregeln gefunden?
Die sind hier bei mir. Warte mal. Das ist Genesis 9 und dann, warte mal. Die sind nicht so ganz detailliert, aber Genesis 9, 4. Nur Fleisch, in dem noch Blut ist, dürft ihr nicht essen. Also das ist jetzt natürlich nicht ganz genau detailliert, wie hat gefälligst koscher geschlachtet zu werden. Aber zumindest ist hier schon mal das Verbot drin, dass man blutiges Fleisch nicht essen darf.
Ja, okay, gut. Stimmt, das ist eines der, also das sagt Gott, diesen Text tatsächlich.
Genau.
Ja, okay.
Gut, genau, also dann, es ist quasi Teil dieses Bundes, der da geschlossen wird.
Alles klar, dann weiß ich, worüber wir reden. Hm? Ja, ich weiß nicht, also das Auffälligste ist doch irgendwie auch der Anfang, oder? Mhm. Mit den Gottessöhnen.
Genau, also das ist auf jeden Fall das, was, glaube ich, erstmal am meisten Verwunderung herbeiführt.
Also da habe ich, als ich dann die Geschichte nochmal gelesen habe und mir war dieser Teil auch völlig aus dem Gedächtnis gefallen, mhm. Also wenn das kein Einfluss aus einer anderen Kultur ist, dann weiß ich es auch nicht. Mhm. Ich finde, das wird sehr deutlich, das klingt auch sehr an. Also so diese höhere Wesen haben Geschlechtsverkehr mit den Menschen und daraus werden wieder übernatürliche Wesen oder mythologische oder mythische Wesen. Mhm. Ja, das ist ja nur ein Topos, den man irgendwie kennt. Mhm. Oder Mythem in der Mythologieforschung. Und der ist ja bekannt, der wird da eingewandert sein. Also das
war halt vielleicht auch einfach die Protoform dieser Religion, ne? Also
genau. Also
gibt ja durchaus so Überlegungen, dass das bevor der Yahweh-Kult so ganz monotheistisch wurde, dass das also durchaus auch Teil von polytheistischen Überlegungen war.
Das ist sehr wahrscheinlich.
Ja.
Also man sieht das in den Geschichten. Ich kriege immer die Namen durcheinander. Es gibt auch im Alten Testament noch Geschichten, in denen Gott beispielsweise sich im körperlichen Kampf ergeht. Ja, also mit einem gläubigen Menschen. Jetzt werden mich wieder alle, die das genau jetzt wissen, schlagen. Mir will der Name nicht einfallen, dieses Menschen.
Also er ringt mit Jakob zumindest. Oder
ja,
Jakob
dem, ringt danke, mit den meinte ich. Siehst du, ich und Name ist ganz schrecklich. Und
ich bin so bibelfest, ey. Das,
der Hammer. es gibt die Theorie, und ich halte die auch für ziemlich plausibel, dass das doch aus einer Zeit stammt, in der Allmacht kein Attribut Gottes war. Mhm. Und das macht in einer politistischen Welt am meisten Sinn.
Ja.
Ja? Also das ist so, Allmacht ist erst ein Attribut eines Gottes, mhm. der einzige ist. So.
Genau. Das haben tatsächlich Daniel und ich auch in der ersten Folge zu den Hebräern auch so besprochen, dass solange du keine allmächtigen Götter hast, brauchst du eigentlich irgendwie einen Gegenspieler. Weißt du? Also dann musst du, also anders, wenn die dir nicht hundertprozentig wohlgesonnen sind, die Götter, und so ähnlich sind wie Menschen und ihre eigenen Absichten und so weiter haben, dann ist es keine schlaue Idee, die allmächtig zu erzählen, weil sonst geht deine Überlebenschance gegen null.
Ja, okay.
Ne? Aber dann, aber wenn man dann eben so einen vielschichtigen Pantheon hat mit irgendwie, der will das und der ist dessen Gegner und die mögen sich hier nicht und so, dann ist das so ein Checks and Balances System mit so ausgeglichenen Machtverhältnissen und so weiter. Und in dem Moment, wo man dann quasi nur noch einen hat, der einem dann auch noch wohlgesonnen ist, den kann man dann auch allmächtig werden lassen. So, der ist ja nicht mehr gefährlich.
Ja, so. Genau, richtig. Mhm. Wobei das in der hebräischen Religion, in der hebräischen Erzählwelt hat das noch einen anderen Grund. Also man geht stark davon aus, dass die Notwendigkeit für einen allmächtigen Gott, also monotheistisch ist ja schon vorher. Mhm. Ja, also man geht davon aus, es ist halt der Stärkste, es ist unser Gott und es ist der Stärkste unter allen. Mhm. Aber so diese Vorstellung, dass er zum Beispiel die Welt erschaffen hat, ja, also diese Genesis-Geschichte, die entsteht erst aus einer historischen Notwendigkeit heraus. Ich will jetzt nicht so dermaßen weit ausholen, aber da gibt es also das babylonische Exil, wo so die wichtigsten Schichten der damaligen hebräischen Gesellschaft, der israelischen Gesellschaft deportiert werden nach Babylon. Mhm. Und in der Zeit versucht man also zu erklären, warum Gott immer noch da ist. Ja, denn er hat, also zunächst einmal, Oberschicht bedeutet alle Beamte, alle irgendwie Adligen und aber auch alle Priester. Mhm. Das heißt, die Theologie verändert sich, weil diejenigen, die halt darüber was sagen könnten, sind halt nicht da. Und die im Exil versuchen irgendwie die Kohärenz ihres Volkes zu erhalten, ne, dass sie also in der Gefangenschaft, das ist ja nicht mal eben so ein Jahr oder so, sondern die leben da wirklich Generationen. Mhm. Und die versuchen also die Vermischung mit den Babyloniern zu verhindern. Und irgendwie so eine Volksidentität zu behalten. Mhm. Und müssen gleichzeitig erklären, warum jetzt dieses Exil, was eine Riesenkatastrophe ist, nicht bedeutet, dass ihr Gott nicht mehr, also nicht bedeutet,
dass er sie verlassen hat,
machtlos, sozusagen. Genau, dass er sie verlassen hat, dass also diese Machtlosigkeit gar nicht existiert. Und dann kommt der Gedanke, er hat auch die Welt erschaffen. Mhm. Und das bedeutet nämlich, dass der Machtbereich Gottes sich nicht nur auf Israel erstreckt, was er vorher war. Er war der Gott der Israeliten und Israels und auch geografisch auf dieses Land beschränkt. Mhm. Und zum ersten Mal wird also danach, weil Babylon ist nicht in Israel, logischerweise, wird also der Machtbereich Gottes ausgeweitet auf die ganze Welt. Mhm. Und da kommt man erst auf diesen Gedanken, okay, er ist allmächtig.
Ja, damit man gewissermaßen so einen portablen Gott hat, den man mitnehmen kann, woanders hin.
Ja, also
muss man ihn von so einer geografischen Verortung irgendwie loslösen und dann wird er auf einmal für die ganze Welt zuständig.
Genau, also ich will nicht zu weit vorgreifen, aber wenn wir nochmal den Auszug aus Ägypten machen, ne, also die Exodus-Geschichte, Gott ist da in einem Zelt, den kann man mit sich herumtragen. Mhm. Ja, Jahwe ist physisch anwesend innerhalb eines Zeltes und auch später im Tempel. Mhm. Und deswegen sind ja die großen Katastrophen das babylonische Exil und die Schleifung des Tempels, die zweimal passiert. Mhm. Und ne, also dann muss also ein völlig neues Konzept von Glaube und Religion geschrieben oder erfunden werden, wenn man so möchte. Mhm. Also die Theologie muss sich verändern, um zu erklären, dass jetzt also die Zerstörung des Zentrums der Religion nicht das Ende der Religion bedeutet.
Ja. Das ist nochmal, also jetzt vor allem finde ich so als Nachtrag zu den beiden anderen oder vor allem der ersten Hebräer-Folge, die wir gemacht haben, ganz, ganz cool, weil es nochmal, also nochmal erklärt, aus welcher Überlegung raus diese Schöpfungsgeschichte geschrieben worden ist. Und die hat ja auch tatsächlich, ich sag mal so, als Textgattung Ähnlichkeiten mit dem Schöpfungsmythos der Babylonier. Ne? Das ist ja im Prinzip ziemlich dolle abgekupfert, zumindest von der Textstruktur her, mit diesem Enuma Elish Epos und bezieht sich ja dann auch auf Tiamat und so weiter und ordnet die da als Geschöpfe mit in die Schöpfungsgeschichte ein. Und das ist ja im Prinzip genau das politische oder also nicht nur politisch, sondern ja auch so ein bisschen identitätsstiftende Manöver, was du da gerade beschrieben hast, eben zu sagen, okay, wir etablieren unseren Gott, der momentan das einzige verbliebene Identifikationsmerkmal ist, das wir noch haben. Den etablieren wir jetzt mal als Herrscher der ganzen Welt, der über all den anderen Göttern steht.
Ja.
Ja.
Weswegen auch das erste Gebot ist, du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Genau.
Ja? Also das ist zentrales, sinnstiftendes Element dieser Religion.
Ja.
Im Übrigen,
das bräuchte man ja auch nicht, wenn die nie auf die Idee gekommen wären, dass es noch andere Götter geben könnte. Dann wäre es ja völlig unsinnig, so ein Gebot auszusprechen und das dann auch noch an erste Stelle zu setzen.
Das ist rein praktisch. Übrigens geht man deswegen auch davon aus, dass die Genesis-Geschichte jünger ist als andere Geschichten.
Aha.
Also zum Beispiel haben wir, was haben wir denn mal hier? Genau, also es gibt so ein es gibt da so mehrere Theorien, wie das AT wohl entstanden ist. Und eine geht eben davon aus, dass es zu Anfang Erzählkreise gab, die man sich also erzählt hat, bevor man sie aufgeschrieben hat.
Mhm.
Und die Exodus-Geschichte, ne, verortet man irgendwo zwischen 900 bis 700 vor Christus.
Mhm.
Und die Exodus-Geschichte 586.
Ich glaube, jetzt hast du, also entweder habe ich jetzt nicht richtig zugehört oder du hast zweimal Exodus gesagt.
Genesis meinte ich natürlich. Blödsinn. Quatsch.
Okay. Also Exodus ist 700 vor Christus und Genesis ist 500 und ein paar zerquetschte vor Christus.
So sieht's aus, genau. Ah, ja. 586 ist halt eben dieses babylonische Exil.
Mhm.
Und also man geht davon aus, dass die viel später geschrieben worden ist als die Exodus-Geschichte. Was auch Sinn macht, weil der Gott ein ganz anderer ist, der in der Genesis erzählt wird, als später in der Exodus.
Mhm. Ja, spannend.
Ja. Okay, jetzt hab ich super, ganz großartig weit ausgeholt. Entschuldigung, tut mir leid.
Ja, kein Problem. Wir sind ja draufgekommen im Prinzip wegen der Gottessöhne und der Riesen, die da erwähnt werden.
Ja.
Also ja, relativ deutliche Zeichen für polytheistische Wurzeln. Ich finde ja, dass sich da auch noch weitere Wurzeln ja zeigen. Also wenn man sich so Wesen wie die Engel anguckt, von denen ja da auch schon in der Genesis durchaus schon die Rede ist, das sind ja letztendlich auch übernatürliche Wesen, wo man irgendwie streng genommen sagen kann, man hat es hier mit einem Pantheon mit einer letztendlich irgendwie polytheistischen Struktur zu tun, wenn auch einer davon ganz klar der Boss ist und der Einzige ist, der den Titel Gott tragen darf und die anderen sind alle nur so Hilfswesen halten. Aber trotz allem ist das ja auch was, wo man irgendwie sich gut vorstellen kann, wo das herkommt. Das ist ja jetzt nicht der pure Monotheismus hier.
Es ist hart darum gestritten worden, was hier mit Gottessöhne gemeint ist.
Mhm.
Also ich habe in einem alten Kommentar nachgelesen, also den Autor, man spürt förmlich, wie er darum ringt, ja, dass das bitte keine Engel sind. Und also er saugt sich da aus den Fingern eine Erklärung, dass es sich dabei um besonders Reiche und Privilegierte gehandelt habe, die halt aufgrund ihrer sozialen Stellung.
Von welchem Autor redest du jetzt? Nicht vom Autor der Genesis, sondern von.
Nein, von einem Kommentarautor, okay. Der heißt Klaus Westermann. Der hat einen Genesis-Kommentar geschrieben und seine Erklärung ist ganz deutlich, also ja, das sind reiche, privilegierte, sozial höher gestellte Personen. Und die hat man als Gottessöhne bezeichnet, weil sie halt irgendwie höher sind und näher an Gott. Ich finde das ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Also ich finde einfach, dass die Idee, dass das aus einer anderen Erzählstruktur eingewandert ist oder mitgenommen worden ist, viel logischer. Die Funktion, warum das hier steht, die steht auch in der Einheitsübersetzung unten als Kommentar drunter. Die dient einfach nur, um zu erklären, warum die Leute nicht mehr so alt werden. Also die paaren sich mit den Menschentöchtern und dann werden sie halt nicht mehr so alt. So, Gott sagt das ja, ne? Gott sagt, mein Geist soll nicht mehr so lange im Menschen wohnen, weil er eben sieht, so, da kommen Riesen raus, das ist auch nicht gut, und Helden, so, das hält er für schlecht, und dementsprechend sagt er, okay, jetzt begrenze mal die Zeit, so. Dass Leute, dass sie nicht mehr so alt werden.
Genau, also das heißt, im Prinzip werden hier zwei Strafen ausgesprochen. Ne? Also die erste Strafe ist quasi für dieses Vermischen mit diesen Gottessöhnen und oder Riesen. Und das ist eben dieses, jetzt nimmt die Lebensdauer ab. Und irgendwie damit, also ich finde die Tatsache, dass das dann direkt danach genannt wird, legt ja irgendwie so einen Zusammenhang nahe. Aber erstmal wird hier kein Zusammenhang genannt. Nämlich, dass dann ja auch noch diese Schlechtigkeit des Menschen irgendwie zunimmt und deswegen kommt dann ja die Sinnflut. Für mich sieht das schon so aus, als wird da ein Zusammenhang zwischen dieser Vermischung mit den Gottessöhnen und dieser Zunahme der Schlechtigkeit oder der Bosheit der Menschen irgendwie zumindest angedeutet.
Ja, also, ja. Also, für mich ist das, sind das tatsächlich zwei sehr, sehr, also, es wirkt auf mich sehr zusammengepappt, ne? Als hätte man da also wirklich zwei unterschiedliche Geschichten zusammengeschnürt, die nicht zusammengehören. Und also ich finde den Umbruch zwischen dieser Einleitung und dann eben der Sinnfluterzählung, der ist ganz schön hart.
Das stimmt, das kommt recht plötzlich, ne?
Ja.
Ja.
Übrigens, diese Geschichte mit den Engeln, ne? Die sich mit Menschentöchtern paaren, das ist eine Geschichte aus den Apokryphen. Die sind wiederum sehr, sehr viel jünger. Aber da gibt es also ein Buch, ich weiß nicht, muss ich Apokryph erklären?
Also mir nicht, aber den Hörern vielleicht.
Apokryphen sind Bücher, die nicht im Kanon der Bibel auftauchen. Man muss sich also tatsächlich vorstellen, es gibt an einem Punkt der Geschichte eine Zusammenstellung der Texte, dass man also sich zusammenfindet und sagt, okay, das sind jetzt die Bücher, die in unserer Torah oder im Tanakh eben stehen sollen. So, diese Bücher und folgende Bücher nicht. Das ist, wird gerne mal so gedeutet als, oder es wird gerne mal erzählt, dass dieses Buch quasi so vom Himmel gefallen ist. Natürlich nicht so, dieses Buch hat eine sehr, sehr lange Geschichte und irgendwann wird halt festgeschrieben, so, hier machen wir einen Cut, ab jetzt stimmt die Reihenfolge der Bücher so, ab jetzt stimmt der Kanon so, das sind die Bücher, die drin sind. Und das bedeutet auch, dass ganz deutlich Bücher aussortiert werden. Und diese aussortierten Bücher nennt man Apokryph. So, und das ist, in einem dieser apokryphen Bücher wird eben die Geschichte erzählt von den Engeln, die mit den Menschen verkehren und daraufhin von Gott bestraft, / aus dem Himmel geworfen werden. Ja. So ein bisschen, also es wird auch gerne mal in den Zusammenhang gestellt, die Geburtsstunde von Lucifer.
Genau, wobei da ja auch gerne mal noch eine Rebellion erzählt wird, ja, ne?
Genau. Genau, richtig. Ja. Aber das ist, also daher kennen das vielleicht viele, weil das ist ein Thema, das gerne mal in Filmen verarbeitet wird.
Was ich fragen wollte, sind das denn, also anders, fürs Neue Testament kann man diesen Punkt, wo der Kanon gebildet wird, ja ziemlich genau ausmachen, nämlich bei diesem Konzil von Nicea. Einmal kurz, wem das nichts sagt, da ist im Prinzip unter, ich glaube, das war Konstantin, ne? Also unter einem römischen Kaiser eben, meine Konstantin, sind im Prinzip jeder, der irgendwie in dieser frühen Kirche was zu sagen hatte, ist da im Prinzip hingerufen worden. Und dann haben die lange so die wesentlichen theologischen die haben sich mit den Flaggen rumgeprakt und haben also vor allem so Dinge diskutiert, wie war denn Jesus jetzt ein Mensch oder war er ein Gott oder war er irgendwie beides oder irgendein Halbgott oder wie ist denn das jetzt alles? Und haben da also diverse Dinge hin und her diskutiert und dabei eben auch die Auswahl getroffen, welche der Evangelien denn nun quasi die offiziellen sind. Und da sind eben die vier bei rausgekommen, die heutzutage eben auch in der Bibel drin stehen. Und da gibt es also auch noch einen ganzen Batzen Apokrypha-Evangelien, die da eben nicht mit drin stehen. So, das heißt, fürs Neue Testament kann man eigentlich ziemlich genau sagen, wann das passiert ist. Das war ja letztendlich ein großer Verwaltungsakt des Römischen Reiches und der da dran hängenden frühen Kirche oder antiken Kirche. Und gibt es denn für das Alte Testament auch so einen Zeitpunkt, wo man sagen kann, da haben sich die Leute, die was zu sagen hatten, zusammengesetzt und entschieden, welche Texte denn nun reingehören und welche nicht?
Mhm, den gibt es. Man muss sich das jetzt nicht so vorstellen wie ein Konzil. Also es gibt kein religiöses Oberhaupttreffen, weil es diese Oberhäupter so nicht gibt. Aber zunächst einmal ist es erstmal ein Prozess, der stattfindet. Also über Zeit werden Bücher mit aufgenommen oder werden rausgeschmissen und einfach von der Mehrheit so akzeptiert. Na, also die Priesterschicht kommt halt zu dem Schluss, dass es eine gute Idee ist, dieses Buch zu lesen und dieses Buch eben nicht mehr zu lesen. Mhm. Man geht davon aus, dass dieser Zeitpunkt, wo man den Kanon festlegt, dass der um 400 vor Christus ist und dass vermutlich Esra da eine ganz große Rolle mitspielt, der eben auch sein eigenes Buch hat im Alten Testament. Und der wohl so eine Promulgation, also eine Verkündigung gemacht hat, eben dieses Buches und gesagt hat, so, das ist jetzt der feste Kanon, bitte nehmt das so an. Und da er für sich Prophetenstatus beansprucht hat, kann man davon ausgehen, dass er also durchaus was damit zu tun hatte.
Okay. Gut, also das heißt, man kann im Prinzip so grob, also zwar nicht auf so ein Ereignis das irgendwie festlegen, aber man kann sagen, es gab so eine im Judentum so ein Zeitpunkt, wo so ein Kanon gebildet worden ist und dann eben im Christentum auch nochmal.
Ja, richtig.
Okay, alles klar. Gut, nur wegen den Engeln nochmal, gibt es denn, also es würde sich ja grundsätzlich anbieten, ne, wenn man so in diese Mythologie reinguckt, sozusagen, okay, jetzt brauchen wir irgendwie übernatürliche Wesen, die nicht Gott sind, aber irgendwie mit ihm zu tun haben offensichtlich, sonst können sie ja schlecht Gottes Söhne sein. Gibt es denn auch Varianten, also oder Textvarianten, wo da einfach Engel steht? Oder?
Nein, Engel ist immer eine Zuschreibung aus dem Christentum.
Okay.
Also
was steht denn in der Genesis drin, wenn da irgendwie so ein Erzengel auftaucht und die Menschen aus dem Paradies vertreibt? Steht da dann auch sowas wie Gottes Sohn? Oder?
Achso, nein, Verzeihung, das war jetzt von mir unglücklich ausgedrückt. Also natürlich gibt es Engel, aber in diesem Fall sind Engel, also es steht Gotteswünde da. Und zwar die B'nai Elohim auf Hebräisch. Und Elohim hast du ja schon in einer deiner Folgen zum AT mal gemacht. Ne? Also
dass das zwar ein Pluralwort ist, aber trotzdem ein Gott damit gemeint ist.
Genau das. Und B'nai sind halt die Söhne. Und so B'nai Elohim steht da halt. Und das ist ein feststehender Begriff so. Und um den wird halt gestritten, welche Bedeutung er hat. Also Engel wären denkbar. Allerdings ist es unüblich. Übergebe mich jetzt ein bisschen auf weiches Terrain. Also so ganz sicher bin ich mir nicht. Aber ich meine, es ist sehr unüblich, die Engel als Söhne Gottes zu bezeichnen. Ja, weil die Menschen ja auch Kinder Gottes sind, wenn man der Genesis folgt. Ja. Also es ist, also Söhne wären mir neu. Die sind halt seine Herrscharen, ne?
So. Ja.
Göttliche, aber ihm untergebene Wesen. Und da jetzt Engel rein zu interpretieren, also dass da Engel drin gesehen wurden, ist eindeutig eine spätchristliche Zuschreibung.
Okay. So. Also das heißt, dass das irgendwie quasi, dass sie einfach ein anderer Wortlaut für dieselbe Sorte Wesen ist, ist eher unwahrscheinlich, sondern klingt tatsächlich danach, als seien das polytheistische Überreste.
Ja.
Ja, okay. Ja, also finde ich auf jeden Fall einen echt spannenden Punkt und vor allem finde ich es spannend, dass es, weil es ja so nicht gut reinpasst, trotz allem so die Jahrhunderte und Jahrtausende überlebt hat. Ne? Also man hätte sich ja vorstellen können, dass, also selbst wenn in diesem schleichenden Prozess, den du gerade beschrieben hast, in dem im Judentum so eine Kanonisierung vorgenommen worden ist, hätte man sich ja durchaus vorstellen können, dass bei sowas wie dem Konzil von Nicea man mal sagt, ach komm, so eine unliebsame Textpassage im Alten Testament, die killen wir jetzt mal. Und nehmen die einfach raus, weil die passt uns nicht gut. Ne, weil gerade aus christlicher Perspektive, wo man ja den einen Gottessohn so ganz besonders hervorheben möchte, ist ja eigentlich eine Textpassage, wo von vielen Gottessöhnen die Rede ist, die ist einem ja eigentlich unliebsam. Und ich hätte es so einem, also man kann ja sagen, Kaiser Konstantin, der hat das ja alles nicht aus Frömmigkeit veranstaltet, sondern dem ging es ja darum, dass das Christentum ja in irgendeine, wie soll ich sagen, von römischer Verwaltung handhabbare Struktur zu bringen. Und also dem hätte ich durchaus zugetraut, dass der das irgendwie durchboxt, dass einfach dieser Absatz geschnitten wird und gut ist.
Ich glaube, da war dieser Absatz einfach nicht so wichtig. Mhm. Also es geht, man muss ja auch immer gucken, wie wird mit so einem Text umgegangen. Ja, mhm. Und selbst wenn du jetzt mal irgendwie im Gottesdienst bist, also heutzutage, ne, dann wird also diese Passage wird nicht gelesen. Warum auch? Ja, die ist ja nicht relevant. Mhm. Und also es gibt einige Passagen, wo das so ist. Das ist, ihr habt das schon behandelt, was ich sehr spannend fand übrigens bei der Genesis-Folge eben, dass euch da ohne jegliches exegetisches Wissen aufgefallen ist, dass da offenbar irgendwie zwei Geschichten existieren. Mhm. Und zwar direkt hintereinander. Ja, das muss auffallen. Und es ja. ist auch klar, dass es zwei Autoren sind. Mhm. Ja, und dass sie mit völlig anderer Intention geschrieben worden sind. Und trotzdem werden sie stehen gelassen. Mhm. Und das ist hier bei der, das werden wir gleich wahrscheinlich noch sehen, wird, ist es ähnlich. Also da sind zwei Geschichten ineinander geflossen, beziehungsweise da sind Teile redigiert worden, um den Sinn zu verändern. Mhm. Und das ist hier auch passiert. Das ist ein heiliger Text. Ja, das heißt also, wenn da von Anfang an oder sehr, sehr früh die Passage mit diesen Riesen und den Gottessöhnen drin stand, dann ist immer schon der Skrupel da gewesen, das komplett zu streichen. Eher noch fängt man an, diese Textpassage so zu verändern, dass sie irgendwie erklärbar oder sinnhaft ist. Und das, glaube ich, ist hier passiert. Mhm. Das ist eine stumpfe Vermutung von mir, aber ich glaube, das ist hier passiert. Man hat reingeschrieben, und deswegen leben die Leute weniger lang. Mhm. Wahrscheinlich also, stand das, also ich, für mich klingt das, ich lese das auch so, das war mal Anfangsteil einer anderen Geschichte. Und die war auch mal länger. Also ist eine intuitive jetzt Vermutung von mir, aber ich würde behaupten, dass da noch mehr Text war. Ja. Und dann hat man den schon rausgenommen oder der ist verloren gegangen oder was auch immer und das Ding ist übergeblieben. Und jetzt hat man das da in so einem heiligen Text. Und du streichst die Sachen daraus. Eher gehst du her und sagst, ja, hier Randerklärung, keine Ahnung. Und die wandert dann von dem Rand des Textes, von der Schriftrolle dann so in den Text rein. Das ist eher wahrscheinlich passiert.
Mhm. Also das heißt, dass da quasi ein Redakteur dran saß, dem die Stelle eigentlich nicht gepasst hat und der aber sich nicht getraut hat, da zu starke Veränderungen vorzunehmen.
Also ich finde, dass das durchaus logisch klingt. Also ja, ist plausibel. Es ist einfach ein heiliger Text immer noch, ne? Und da fängst du nicht an, wild rumzustreichen. Das machst du langsam, dass es keiner merkt oder.
Ne? Ja. Du meinst in so einem Vorgang von Kopie zu Kopie gewissermaßen.
Ja.
Mhm. Ja. Ja, das kann gut sein.
Also es ist so dermaßen fremd, diese Passage. Der Rest ist ja schon hinterfragbar, aber das Ding ist so quer zum Text. Und da ist es bemerkenswert, da hast du ja vollkommen recht, dass das dann auch steht. Mhm. Ja, wenn irgendetwas hätte fliegen können von dieser Geschichte, dann hätte der Teil rausgemusst.
Ja.
Weil den braucht man nicht. Wofür? Ja? Weil dass die Leute weniger lang leben, hätte man auch am Ende der Sintflut einbauen können. Hätte Gott auch einfach sagen können, ich töte euch nicht mehr, ich mache keine zweite Sintflut, aber dafür lebt ihr nicht mehr so lange. Mhm. Das wäre viel einfacher gewesen.
Ja. Hm? Mit so einer Argumentation wie, wenn man euch zu lange leben lässt, dann werdet ihr nur früher oder später böse. So,
ja. Genau, richtig. Ja, das wäre auch in sich logisch gewesen. Und diese Textbrüche gibt es immer und immer wieder. Mhm. Ja, also die Bibel besteht im Prinzip nur aus solchen Textbrüchen. Mhm. Aber das sehen wir gleich noch, denke ich.
Ja, genau. Also insbesondere, wenn wir uns auch noch durchaus weitere Passagen irgendwann mal angucken, werden da, glaube ich, noch so ein paar mehr kommen. Okay. Gut. Dann haben wir, glaube ich, den Teil mit den Gottessöhnen erstmal soweit erledigt. Was mich noch interessiert, also für mich klingt es auch so, als seien tatsächlich mit den Gottessöhnen und den Riesen, die hier erwähnt werden, auch tatsächlich nochmal zwei verschiedene Sorten von Kreatur gemeint. Das finde ich, also zumindest aus der Übersetzung, die ich hier habe, geht das nicht so ganz eindeutig hervor, ob das ein und dieselben sind und ob die Riesen auch irgendwie mit den Menschentöchtern rumgehühnert haben. Das ist alles irgendwie nicht so ganz klar.
Also ich kann ja mal meine Version nehmen. Ich habe hier die Zürcher Bibel. Mhm. Und da steht also wortwörtlich drin, zu jener Zeit und auch später noch Als die Gottessöhne mit den Töchtern der Menschen verkehrten und diese ihnen Kinder gebaren, waren die Riesen auf Erden. Mhm. Und also für mich klingt das so. Und dann kommt, das sind die Helden, die es vor Zeiten gab, die Hochberühmten. Also entweder sind die Helden und die Riesen eine und die gleiche Sache. Mhm. Oder aber die, die also für Kinder. Mich klingt es so, als wären die Söhne der Gottessöhne und der Frauen eben die Riesen.
Ah, okay.
Also habe ich das gelesen.
Für mich, also bei mir steht in dieser Einheitsübersetzung, die ich habe, steht, in jenen Tagen gab es auf der Erde die Riesen und auch später noch, nachdem sich die Gottessöhne mit den Menschentöchtern eingelassen und diese ihnen Kinder geboren hatten. Das sind die Helden der Vorzeit, die berühmten Männer. Also wenn ich jetzt raten müsste, was gemeint ist, würde ich tatsächlich sagen, diese Kinder, die aus der Verbindung zwischen Gottessöhnen und Menschenfrauen hervorgehen. Das sind die Helden der Vorzeit. Das sind die berühmten Männer. Das sind so klassische Halbgötter-Heldenfiguren. Und die Riesen stehen da überhaupt nur, um zu zeigen, das war zu einer Zeit, als es noch Riesen auf der Welt gab. Also um klarzumachen, das ist alles fürchterlich lange her und vielleicht auch, und eventuell fehlt da tatsächlich, wie du vermutest, auch eine Textpassage. Vielleicht stand da früher mal sowas wie, zum Beispiel gab es da den Helmut, der hat den und den Riesen erschlagen und dann gab es noch den Fritze, der hat irgendwie damals heldenhaft irgendwie das und das Monster gekillt und dann gab es noch die Gisela, die hat irgendwie hier den anderen Riesen platt gemacht. So.
Also deine These wird gerade untermauert, sehe ich hier.
Ah, von wem?
Von der Interlinear-Übersetzung, das ist also so hebräisch wie irgend möglich, deswegen klingt das jetzt sehr, sehr holprig.
Mhm. Wie heißt das Ding? Interlinear-Übersetzung?
Ja, interlinear. Das ist also hebräischer Text, darunter der deutsche Text. Mhm. Und das ist sehr lustig, weil hebräisch wird von rechts nach links gelesen und deutsch von links nach rechts. Mhm. Und das ist trotzdem.
Ah, und interlinear heißt, weil quasi Zeile für Zeile.
Genau, richtig. Okay. Die Riesen waren auf der Erde in den Tagen jenen da, und auch danach, als kamen, in Klammern wiederholt, die Söhne Gottes zu den Töchtern des Menschen und sie gebaren ihnen. Punkt.
Mhm. Ja.
Ja, also Deutsch ist das nicht, aber das ist egal, man versteht es trotzdem.
Mhm.
Und dann, sie sind die Helden, die von Urzeit her Männer sind von Namen.
Ja.
Du kannst es lesen, wie du willst.
Genau. Ja. Aber also ich glaube, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, mit den Helden sind also diese Halbgötter gemeint und die Riesen spielen da eigentlich sind nur Kulisse sozusagen, um klarzumachen, in was für einem Zeitalter das passiert ist.
Ja, also für mich klingt das sehr nach hellenischer Lokomotive, hellenischer / hellenistischer Einwanderung auch. Also das wird sicherlich irgendwo was herkommen.
Ja.
So alte Geschichtstopos, ja.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, dann lassen wir da die übernatürlichen Wesenheiten mal liegen und nehmen uns den eigenen Noah vor. Hast du da auch was du besprechen wolltest?
Ja, also ich finde es schon recht erstaunlich, dass Gott, der ja, von dem wir wissen, gesagt hat, und er sah, dass es gut war, jetzt feststellt, nee, war doch nicht.
Ja.
Also er guckt auf die Welt, die er nun mal eben ja auch nicht mal eben erschaffen hat, sondern hat sich da ja auch Zeit für genommen. Und er hat ja jedes einzelne Wesen, also jede einzelne Gruppe von Wesen erschaffen. Und er sieht, und das ist das Interessante, er sieht ja nicht nur auf die Menschen, sondern auch dann auf die Tiere und auf alles. Ne? Also da sieht man übrigens auch wieder zwei Erzählebenen. Also wenn man die Geschichte liest, dann wiederholen sich ganz viele Passagen. Also in der einen Version will er nur Menschen vernichten oder sieht, dass die Menschen schlecht sind. Und dann zwei Sätze später sagt er, aber alles, was Fleisch ist, ist schlecht.
Mhm.
Ja, und da sieht man wieder diese zwei Geschichten. Also offenbar gab es die Sintflut-Erzählung zweimal und die ist ineinander geflossen.
Mhm.
An dieser Stelle.
Das ist zumindest
das ja. Bildbar, ja. Mhm. Was du auch dann erzähltest mit dem Raben und der Taube.
Ah, ja, das ist die... Ne?
So, das sind halt zwei Storys. Und du kannst die Geschichte wahrscheinlich auseinandernehmen. Irgendwie jeden zweiten Satz machst du aus einer Geschichte und jeden ersten Satz machst du eben zu der ersten Geschichte. Und dann kannst du nebeneinander legen und dann hast du zwei Geschichten.
Das ist eine schöne Hypothese. Das gefällt mir.
Das ist,
Das hast du gelernt. Ich kann es
gerade gar nicht belegen. Aber ich gucke das ja nochmal eben nach, wo da. Also da gibt es auch eben zwei Autorenschaften.
Okay. Also weil tatsächlich die Nummer mit dem Raben, die hat mich echt echt verwirrt, weil ich dachte, was soll der Rabe da? Ne? Also wenn es jetzt sowas wäre wie, er schickt am Anfang erst den Raben los und der taugt nix und dann schickt er die Taube los und die bringt dann den Ölzweig oder so. Da könnte man ja irgendwie viel reininterpretieren, ne? So im Sinne von, ja, der Rabe ist halt irgendwie, also ne, so eine Art Lehrerzählung, der Rabe ist kein hilfreiches Tier, sondern der futtert dir das Saatgut weg und die Taube ist irgendwie ein tolles Tier und so und womöglich sogar, und im Übrigen, die kommt wieder, da kann man irgendwie Brieftauben draus machen oder irgend so ein Unsinn. Also, ne, wenn's so eine Sorte Geschichte wäre, könnte ich das da irgendwie reinlesen, aber dieser Rabe ist ja irgendwie, ja, was der macht, weiß man nicht so genau, und die Taube ist ja jetzt auch nicht auf Anhieb erfolgreich und deswegen stand ich da ein bisschen ratlos vor, aber in dem Moment, wo man sagt, das sind einfach zwei Geschichten, die man fast auch so interlinear gewissermaßen ineinander geschoben hat. Das ergibt Sinn. Ja, cool.
Also deswegen gibt es auch die erste Ankündigung der Flut und die zweite Ankündigung der Flut. Mhm. Ja? Die Flut kommt in der einen Version durch Regen. Zwei Sätze später kommt sie von unten.
Mhm. Und einmal regnet es 40 Tage lang und das andere Mal schwillt das Wasser von unten 150 Tage an.
Ganz genau.
Ah, ja.
Zwei Zeitangaben, zwei Arten von Wasser. Mhm. Zwei Arten, wie der Mensch geschaffen wird, zwei Arten, wie das Paradies ist, zwei Arten, wie Gott beschrieben wird in der Genesis. Mhm. So, das wiederholt sich. Das ist, hier sind zwei Storys.
Und das erklärt, ich habe das vorhin auch unterschlagen. Da ist nämlich auch bei dieser Anweisung, wie viele Tiere er mitnehmen muss, sind auch zwei Varianten dabei. Eine ist nämlich so, wie man es kennt, nämlich, dass er von jeder Art ein Männlein und ein Weiblein, also genau ein Paar mitnimmt. Und dann gibt's, wiederholt er das Ganze nochmal und hat es sich anscheinend anders überlegt. Dann sagt er nämlich, von den reinen Tieren, also mit rein sind hier nicht reinrassige Tiere gemeint, sondern zum Verzehr bestimmten, also nicht unreine Tiere sozusagen. Von denen soll er nämlich je 7 Paare mitnehmen und von den unreinen nur 1.
Genau.
Ich vermute, dass das auch wiederum zu dem Proviantpunkt passt und auch zum Opferpunkt, dass man sagt, okay, die reinen Tiere, das sind ja die, die man irgendwie, also A, die man auch essen kann und B, die man Gott opfern kann. Von denen braucht man einfach mehr und die unreinen, die braucht man ja nur, um die Art zu erhalten, da reicht ein Paar. So.
Ja.
Genau, aber stimmt, da haben wir auch zwei Angaben drin. Einmal so und einmal so.
Mhm.
Ja, cool.
Naja, siehst du, und das Interessante ist, dass also alles, was wir aus der Genesis jetzt gehört haben, wird hier zunichte gemacht. Also Gott stellt sich hin und sagt, das war's jetzt. Die Schöpfung ist so schlecht, obwohl er sie gemacht hat, die muss ich vernichten. Ja, und das ist schon erstaunlich, ne? Dass er also offenbar feststellt, das ist alles schlecht. Ja, Gräser, Bäume, Fische, Tiere, Mensch, alles.
Ja gut, die Fische sind ja okay.
Ja gut,
also wenn er die Fische vernichten wollen würde, hätte er sich was anderes als eine Sintflut ausdenken
müssen. Die werden gar nicht erwähnt, ne?
Nö.
Stimmt, die bleiben da.
Genau, also im Prinzip einmal wird so ein Ausschlussverfahren, also es gibt an einer so einer Stelle, dass quasi alle Tiere, die Luft atmen, an Bord gehen müssen. Aber das hat ja wohl vor allem so, naja, die Fische musste halt nicht retten. Aber die sind ja auch nicht wirklich nicht im geringsten von Ausrottung bedroht durch diese Sintflut.
Richtig.
Ja.
Genau, er hätte auch zum Beispiel eine Dürre schicken können.
Genau.
Ne? So.
Oder gut, beides hintereinander, ne? Also, wobei, ja, genau. Mit einer Dürre kann man ja auch die Landtiere recht effektiv ausrotten.
Eben, genau. Also das wäre halt schon gegangen. Mhm. Das wäre übrigens auch ein schöner Anknüpfungspunkt an Genesis gewesen, wo ja am Anfang alles wüst und wirr war und Gott über der Einöde geschwebt ist. Und das kommt hier aber nicht, ne? Also, sondern er entscheidet sich offenbar für diese große Sintflut. Da gibt's kleines Anmerkungssternchen, die Vermutung, dass das auf ein historisches Ereignis zurückgeht. Das habe ich jetzt nicht weiter nachgeguckt, aber es gab wohl eine große Flut im nahöstlichen Raum.
Mhm.
Und man hat sogar eine Vermutung, wo die wohl war. Und das muss eine Geschichte, die muss sehr früh gewesen sein, und dieses katastrophale Ereignis hat sich halt in Geschichtsform behalten und ist dann eben als Blaupause für diese Erzählung in die Bibel mit eingewandert.
Ja. Also ich würde auch sagen, also man könnte jetzt ja verschiedene Hypothesen stricken, warum diese Geschichte überhaupt erzählt wird. Ne? Also du hast ja gerade einmal aufgemacht mit, dass es eigentlich ja erstaunlich ist, dass der Gott, der das gerade alles erst geschaffen hat und es für gut befunden hat, das jetzt alles wieder kaputt hauen will. Und da könnte man jetzt verschiedene Hypothesen aufmachen, und eine ist eben tatsächlich die, naja, man hatte halt so eine Flut und muss irgendwie erklären, warum denn unser frisch gebackener monotheistische allmächtige Gott, der uns wohlgesonnen ist, jetzt auf einmal so eine Naturkatastrophe kommen lässt, wo wir doch gerade dachten, jetzt ist alles tutti. Und dann bietet sich natürlich so eine Geschichte an.
Also so wie ich es aus der aus dem Artikel kenne, den ich da gelesen habe, ich meine, das ist lange her, aber ich meine zu erinnern, dass die Flut wirklich weit vorher war.
Ja.
Also da wäre so eine Notwendigkeit für den Monotheismus jetzt nicht gewesen. Wenn das Zeitalter näher dran ist, dann schon.
Aber trotz allem muss man ja irgendwie, also wenn es diese Geschichten gibt, muss man ja irgendwie erklären, warum gab es denn diese Sinnflut, wenn Gott doch gar nicht böse ist oder nicht einer von den Bösen ist oder so und es überhaupt nur einen gibt und all diese Dinge. Das muss man ja schon dann irgendwie erklären in dem Moment, wo man sich von so einem polytheistischen Widerstreit der Kräfte irgendwie löst.
Ja gut, also in dem Moment, wo ein Volk, das sich mit den Israeliten vermischt, diese Geschichte als eine ihrer, vielleicht auch ihrer Schöpfungserzählungen mitbringt, musst du dir natürlich irgendwie einbauen. Ja, ja. Klar. Ja.
Genau, und dass es so eine Wasserkatastrophe gegeben haben muss in der Region, das sieht tatsächlich sehr danach aus, das spricht viel für. Zum einen, dass es einfach in ganz vielen Mythologien der Gegend irgend so eine Sinnflutartige Erzählung auch einfach gibt. Also bei den Griechen zum Beispiel, ich habe diese Geschichte tatsächlich schon erzählt, also nicht die Sinnflut selber, aber wie es dazu kommt. Da funktioniert es tatsächlich ganz ähnlich. Da ist ja Zeus eben kein Freund der Menschheit und beschließt, die Menschheit jetzt auszurotten, und geht dann mit Hermes und Apoll auf die Erde, weil die ihm gewissermaßen das Versprechen abbringen, wenn wir einen einzigen da unten finden, der ein Gerechter ist, also der nicht verdorben und schlecht ist, dann lässt die Menschheit leben. Und dann finden sie tatsächlich zwar ein so ein Ehepaar, die in Ordnung sind. Das ist dann gewissermaßen so im Prinzip Noah. Nur, dass die dann kein Boot bauen dürfen, sondern die bringt Zeus dann um und lässt dann die Sinnflut kommen. Aber trotz allem ist da so eine ganz ähnliche Idee mit drin.
Das ist übrigens den frühen Exegeten, ne, war das übrigens echt ein Dorn im Auge, als die angefangen haben, Enumaelisch zum Beispiel zu übersetzen. Und dann haben die also gemerkt, da gibt's richtig große Parallelen oder eben auch so Sinnfluterzählungen zu übersetzen. Ne? Und dann haben die also gemerkt, oh mein Gott, das klingt ja wie bei uns in der Bibel, das haben die erstmal versteckt. Das war ein richtiger Schock für die.
Ja, ja, klar.
Festzustellen, dass das keine genuine Geschichte ist.
Ja.
Das ist
ja auch so ein bisschen, ist das ja auch tatsächlich wie wenn man auf einmal feststellt, dass sich die Sonne nicht um die Erde dreht. Das macht ja,
genau. Das ist ja, klar. Ja, wenn du diesen fokussierten Blick hast, was da drin steht, ist so passiert und die Welt ist maximal 700 Jahre alt oder so, dann, ne? Ja. Ein weiterer Punkt, warum diese Geschichte erzählt wird, es ist keine Vernichtungserzählung, sondern es ist eine Rettungserzählung. Ja, also Gott rettet die Menschheit, auch wenn er sie selber vernichtet. Denn er lässt ja Urmenschen und damit Nachkommen von Adam und Eva überleben, nämlich Noah und seine Familie. Und im Prinzip ist es ein Neustart der Schöpfung. Er könnte sie komplett vernichten und von vorne anfangen, aber es ist ein Neustart dessen, was da war. Es ist also keine Gott hasst alle Menschen-Geschichte.
Ja, Ich würde tatsächlich, also wenn es nicht so wäre, dass man irgendwie sagen müsste, okay, offensichtlich hat so irgend so eine Art Sinnflut tatsächlich gegeben da unten auf der Ecke. Ich würde auch tatsächlich sagen, ja, genau so eine Sorte Erzählung ist es, weil wenn man sich anguckt, worauf wirklich Wert gelegt wird, dann ist es vor allem dieser Bund, der da hinten rausgeschlossen wird.
Mhm, ne? Ja.
Und dieses Versprechen, das Gott abliefert, die Menschheit eben nicht mehr zu schaden. Und ich glaub, genau das ist die Funktion dieser Geschichte, eben nicht zu erzählen, wie Gott mal die Menschen ausgerottet hat, sondern um genau diese Angstfreiheit herzustellen, um klarzumachen, vor diesem Gott hier braucht ihr keine Angst zu haben.
Ja.
Ja. Im Gegensatz zu allem, was man so aus polytheistischen Geschichten kennt, wo es immer welche gibt, die der Menschheit wohlgesonnen sind und welche gibt, die der Menschheit nicht wohlgesonnen sind. Und dann gibt es noch so ein paar Wankelmütige dazwischen, von denen man überhaupt nicht weiß, was mit denen passiert. So, die schenken dir mal die größten Gaben und mal hauen sie dir ganz fürchterlich auf die Glocke. So, das ist bei diesem Gott nicht so. Der hat uns das versprochen. Und zwar damals. Und dann kommt die Geschichte.
Genau.
So. Und, ne, und dann kommen sie im Prinzip so, wir waren damals alle böse, böse. Dann hat er uns fast vernichtet und hat dann gesagt, so Leute, jetzt verspreche ich euch, ich vernichte euch nie wieder. Und trotzdem heißt das aber für uns, so richtig böse, böse sollten wir nicht mehr werden, sondern wir sollten uns an seine Gesetze halten.
Ja? Exakt.
Wunderbare Lehrerzählung, die einerseits so ein bisschen Angstfreiheit herstellt und einen andererseits aber schön auf gesetzestreue, also religiös gesetzestreue Linie bringt.
Ja, da hast du damit auch logischerweise dann sofort die Erklärung, warum sich das Gottesbild so stark verändert. Mhm. Ja, er ist ja vorher der schöpfende, wenn auch strafende Gott.
Mhm.
Das ist aber noch ziemlich stringent. Man kann die Frage stellen, warum setzt er diesen blöden Baum in das Paradies, wenn da keiner dran soll? Ja, mhm. Aber wenn man das erstmal als gegeben hinnimmt und nicht weiter hinterfragt, dann ist alles, was danach kommt, logisch stringent. Hier macht er die Schöpfung, die er selber für gut befunden hat, platt. Und im gleichen Zug, wo er Vernichtungswille äußert, hat er aber Mitleid mit der Schöpfung. Das ist ein höchst zwiegespaltener Gott.
Mhm.
Ja, und ich glaube, da spiegelt sich so ein bisschen auch einfach wieder, dass man auf der einen Seite sagen möchte, das ist sehr wohl ein Gott, der was kann und der macht auch was. Und ne, wie du gerade schon sagtest, halte ich an die Gesetze.
Mhm.
Aber eben, also es geht so ein bisschen so, es soll kein harmloser Gott sein, der nur spielen will, und es soll aber eben auch kein vernichtender Gott sein, ganz genau. Ist ein bisschen schizophren dann, dieses Bild.
Genau, also vielleicht so ein, naja, aber vielleicht war das auch in Logik damaliger Zeit, also anders, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie die, wie das bei den Germanen funktioniert hat, ja, da, oder nee, wir brauchen nicht ein konkretes Beispiel, da kann man generell sagen, in den meisten monotheistischen Religionen sind Götter grundsätzlich was, wovor man Angst haben muss. Es sind meistens irgendwie personifizierte Naturgewalten, und wenn man die nicht befriedet durch Opfer, wenn man die nicht wohlgesonnen stimmt, dann kriegt man früher oder später Probleme mit denen.
In den polytheistischen meinst du jetzt?
Habe ich monotheistisch gesagt?
Ich glaube ja.
Ja, okay. Ich meinte polytheistisch. Okay. Genau. Also genau. Sondern in polytheistischen Religionen in der Regel sind es personifizierte Naturgewalten. Ne? Da hast du irgendwie den Meeresgott, der dir womöglich irgendwie eine Flut schickt oder irgendwie keine Fische mehr rausrückt oder deine Fischer behält oder was auch immer. Dann hast du irgendwie, keine Ahnung, so einen Gewittergott oder einen Luftgott, der irgendwie Stürme schickt, wenn du den nicht in Ruhe lässt und so weiter und so weiter.
Mhm.
Und die muss man durch Opfer wohlgesonnen stimmen. Und das ist bei diesem hier nicht so.
Genau. Wird auch gemacht. Also am Ende gerade hier von der Sintflut-Erzählung werden ja Tiere geopfert. Und dieser Wohlgeruch sorgt ja dafür, dass Gott sagt, okay, ich höre auf damit.
Genau, also stimmt. Ja, und Opfer bleiben ja auch durchaus Teil der religiösen Praxis, aber eben nicht, um das eigene Überleben zu sichern, sondern.
Ja, also du hast absolut recht mit deiner Beobachtung. Da kommt zwar so ein Opfer, das ihn auf die Idee bringt, aber das Versprechen ist schon ewig gedacht. ne, ich mache das nicht mehr. Und nicht, ich mache das nur dann nicht mehr, wenn ich jeden Sonntag ein Opfer kriege, sondern ich mache das nicht mehr. Fertig.
Richtig. Und es ist auch, also vielleicht sind da auch wieder diese beiden Varianten der Geschichte mit drin, weil ich meine, dass das Versprechen tatsächlich vor diesem Opferaltar schon ausgesprochen wird und dann nochmal kommt. Warte mal.
Das kann gut sein.
Genau, also ne, also in meiner Fassung schließt er schon den Bund und dann kommt irgendwie hier das Opfer und der Wohlgeruch und so weiter und dann verspricht er das nochmal.
So.
Also dementsprechend ist das wahrscheinlich auch so eine Zwei-Quellen-Kiste hier wieder.
Ja, ja.
Aber so oder so, finde ich, ist hier die Qualität, die das Opfer hat, eben anders. Und das, was du gerade so ein Stück weit schizophren genannt hast, ne? Also, dass man sagt, irgendwie soll man den fürchten, aber man soll keine Angst vor ihm haben. Ja? So, also so eine Sorte von Respekt, ne? Also der ist schon aktiv und der interessiert sich auch für das, was die Menschen machen. Und wenn man allzu doll über die Stränge schlägt, dann wird der womöglich irgendwann mal intervenieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass man im Alltag die ganze Zeit Schiss vor ihm haben muss, wie jetzt, weiß ich nicht, vor dem bösen Gott vom Nachbarn da.
Ja, er ist nicht unberechenbar. Ich glaube, darum geht es primär, dass die alten Götter und die politistischen Götter ganz gerne mal unberechenbar waren, weil eben sehr menschenähnlich. Und dieser Gott, wenn er Versprechen macht, die hält er auch ein. Also das ist die maximale Form der Verlässlichkeit.
Ja, naja, wobei diese Unberechenbarkeit ja in den polytheistischen Religionen ja auch Mittel zum Zweck ist. Also die ist ja quasi da, um den Ritus zu begründen. Also um klarzumachen, deswegen müssen wir denen opfern, damit die nicht mehr unberechenbar sind. Also das ist ja genau die Logik, wie man die eigene Angstfreiheit herstellen kann. Wenn man sagen kann, wenn ich diese Opfer bringe, wird es nicht so schlimm, wie es werden könnte.
Aber so. ist das verlässlich? Also nach meiner Auffassung, kennst du dich aber besser aus, nach meinem Dafürhalten bringst du das Opfer in der Hoffnung, dass der Gott deinem Wunsch Folge leistet, aber sicher ist das nicht.
Ja, aber das ist ja hier auch nicht so. Also klar, der bringt dich womöglich nicht als ganze Menschheit um, aber auch hier ist man ja nicht jetzt davor gefeit, dass es irgendwie keine Naturkatastrophen gibt oder so, bei denen Menschen zu Tode kommen.
Das ist richtig. Aber es geht ja um, also Gott lässt sich ja nicht auf jeden Handel ein. Ja, sondern nur auf bestimmte Bünde lässt er sich ja ein. Und
genau, und ich glaube, so ist das bei den polytheistischen Göttern auch. Also genau so haben die das auch gedacht. Ne? Also es ist ja auch nicht so, dass man irgendwie sagt, naja, wenn du dem Thor nur genug Ziegen opferst, dann ist deine Ernte schon sicher, sondern das muss der auch immer noch mitmachen. Aber was ich ausdrücken will, ist, dass diese Wankelmütigkeit, die man bei den polytheistischen Göttern erzählt, die ist unter anderem deshalb da, damit man überhaupt einen Hebel hat, weißt du? Also ja. Die sind deshalb so unzuverlässig, damit sie überhaupt vom Ritus irgendwie gepackt werden können. Ein Gott, der dir hundertprozentig wohlgesonnen ist, ohne dass du was tun musst, der wird dir in so einer Gesellschaft, in der dein Leben permanent in Gefahr ist, wird dir der irgendwann unglaubwürdig, weil du dir denkst, ja, schön okay. Und gut, dass du mir so wohlgesonnen bist, aber das bringt mir herzlich wenig. Meine Ernte ist im Arsch, meine halbe Familie ist gerade irgendwie bei dem Unwetter umgekommen und so weiter. Das bringt mir alles nichts. Also sprich, so ein Gott, der verliert dann relativ schnell seine Funktion. Der stellt keine Angstfreiheit her. Okay. Und ein Gott, von dem du dir eine Geschichte erzählst, der wankelmütig ist und so, den kriegst du irgendwie zu fassen. Da hast du irgendwie, da musst du was tun, damit der dir wohlgesonnen ist. Und wenn du das dann tust, dann bist du für die Zukunft angstfrei. Und wenn es dann trotzdem schief geht und deine Ernte trotzdem kaputt gegangen ist und deine Familie trotzdem verstorben ist, dann macht das aber quasi diesen Wirkungszusammenhang nicht kaputt. Weil du denkst dir halt, okay, entweder habe ich nicht genug geopfert, beim nächsten Mal mehr. Oder du denkst dir, ja, der Sack ist halt wankelmütig. Genau, das ist ja der Grund, warum ich ihm opfere.
Ja, okay, gut.
Ne? Also das heißt, dass diese Wankelmütigkeit so ein Teil dieses Mythos ist, das ist eine ganz wichtige Funktion, weil sonst funktioniert diese ganze Logik, ich kann den durch Opfer befriedigen nicht mehr. Und das willst du ja haben. Du willst ja den Ritus haben, mit dem du dir die Illusion, dass du dir irgendwie Sicherheit herstellen kannst, dass du dir irgendwie Sicherheit erkaufen kannst, gewissermaßen. Den willst du ja haben, weil sonst hast du vorm Morgen Schiss. Und wenn du aber gerade fein geopfert hast, dann hast du keinen Schiss.
Was? Okay, also wenn ich also sage, dass die Funktion dieses Bundesgedankens mit dem hebräischen Gott, die ist, die Wankelmütigkeit einzugrenzen, nur auf eine andere Weise, als die polytheistischen Religionen das getan haben. Gehst du das mit?
Ja.
Gut.
Okay. Also, beziehungsweise, also wir haben auch durchaus im Troja-Alert schon mal die Hypothese aufgestellt, dass es gewissermaßen irgendwann einen Punkt gibt, wo du in deiner gesellschaftlichen Entwicklung, also gewissermaßen so vor allem vom Technologiestand her, an einen Punkt kommst, wo dein Leben nicht mehr permanent in Gefahr ist. Mhm. Und in dem Moment, wo das passiert, kannst du nach und nach den Mythos verändern und kannst von so einem Religionssystem oder von so einem Ritus, würde ich es nennen, in dem der ganze Ritus nur dazu da ist, dir Angstfreiheit zu erkaufen, gewissermaßen, oder den herzustellen, den kannst du nach und nach ausschleifen hin zu einem Gott, der dich ohnehin schützt und der dir wohlgesonnen ist und so weiter, weil das spiegelt sich ja auch in deiner Lebensrealität wieder. Ne? Du lebst wie die Made im Speck. Dann geht das auf einmal. Und klar gibt es dann auch mal Naturkatastrophen und gehen mal irgendwie Dinge schief, aber es ist nicht Alltag, dass dein Leben in Gefahr ist. Und dann erzählst du dir andere Geschichten. Dann erzählst du dir nicht mehr die Geschichten von den Göttern, die eigentlich immer gerade einen Schritt davon entfernt sind, dich komplett auszulöschen und die man schön befriedigen muss, sondern du erzählst dir Geschichten von dem wohlwollenden Gott, der dich mag.
Ja, das kann ich mitgehen. Ja. Das ist sicherlich eine Bewegung, die dahinter steht, auf jeden Fall.
Also zumindest ein plausibles Szenario.
Ja. Ich meine, gut, letzten Endes, biblische Geschichten haben ja zur einen Hälfte die Funktion zu erklären, wer oder was Gott ist, und zur anderen Hälfte zu erklären, warum der Mensch so lebt, wie er lebt. Ne? Das habt ihr ja auch schon nach Genesis dann gesehen. Darum muss der Mensch seinen Lebensunterhalt im Schweiße seines Angesichts.
Genau, also das ist ja bei ganz, also genau. Gilt ja nicht nur für die Bibel so, das gilt ja für eigentlich so ziemlich jeden Mythos, dass er durchaus Kultur erklärt, ein Stück weit. Und auch, also nicht nur solche Fragen auch beantwortet, wie warum ist denn das hier eigentlich so und so geregelt und auch so, wie soll ich sagen, so Best Practice Elemente transportiert. sondern, also doch genau, dieser Best Practice Ansatz ist auch sowas, dass es also auch Lehrerzählungen sind, ne? Also wenn du eine Struktur hast, in der ein Großteil der Bevölkerung des Lesens und Schreibens nicht mächtig ist, dann musst du ja irgendwie gucken, wie du Bildungsinhalte transportieren kannst und auch komplexe Bildungsinhalte transportieren kannst.
Oder auch nicht, wenn du die Separation zwischen einer Oberschicht und einer Unterschicht gewährleisten möchtest.
Ja, aber also ne, zumindest, also du willst ja nicht, dass sich die Fischer verirren auf dem Meer. So. Mhm. Das heißt, zumindest genug Bildung denen mitzugeben, dass die Sterne so weit lesen können, dass die zurück zur Küste finden, das willst du schon. Und da aber diese Fischer in der Regel nicht lesen können, musst du ja irgendwie eine Möglichkeit finden, denen irgend so eine Memotechnik mitzugeben, mit denen die sich diese relativ komplexen Konstellationen und wo die an welchem Zeitpunkt der Nacht stehen und in welche Richtung die sich bewegen und so weiter, wie die sich das irgendwie merken können. Mhm. Und dass die beste Memotechnik, die man haben kann, ist, eine Geschichte zu erzählen.
Ja, gut, klar.
So. Und also, und das ist, finde ich, würde ich sagen, es sind so die mit die zentralen Funktionen des Mythos, dass man also zum einen so ein Stück weit Kultur erklärt und zum anderen Bildungsinhalte damit transportiert. Mhm. Und da sind ja hier durchaus auch so Elemente drin. Also ich kann mir gut vorstellen, also ich weiß so gut wie nichts über Schiffbau, aber zumindest könnte man aus dieser Geschichte rauslesen, aha, Zedernholz ist gut für den Schiffbau. Oder Zypressenholz oder was das war.
Ja, also bei dem Punkt bin ich sehr skeptisch. Mhm. Ich lasse mich mal zu der Behauptung hinreißen, dass die Primärmotivation zur Erzählung der hebräischen Mythen und Geschichten aus dem Alten Testament nicht praktische Lehrerzählung ist, sondern tatsächlich religiös motiviert. Also wirklich zu erklären, wer ist Gott.
Wo ziehst du da den Unterschied?
Das ist mehr gefühlt als belegt. Mhm. Es wirkt auf mich einfach so. Also weil viele Begründungen, also warum eine bestimmte Geschichte jetzt an dieser Stelle auftaucht, damit zu tun hat, dass Völker sich vermischt haben, dass Stämme sich vermischt haben, man sieht halt, okay, hier verändert sich das Gottesbild und ähnliches. Ne? Jetzt habe ich natürlich nur aus dieser Perspektive auf die Geschichten geguckt. Mhm. Zugegeben. Aber mir sind die praktischen Anweisungen zu wenig. Es kommen total viele praktische Anweisungen, zum Beispiel in Levitikus später. Ja, und in Numeri. Das sind im Prinzip nur Gesetzesaufzählungen. Genau. So, da gebe ich dir recht, dass da, wo das Lehrerzählung ist, sind im Prinzip Gesetzeswerke. Mhm. Ja, und die werden auch so trocken erzählt, da würde ich drauf wetten, dass die sich nicht besonders gut erzählen lassen. Mhm. Und ansonsten sind mir die praktischen Anweisungen zu wenig. Dass man jetzt, also Zedernholz und auch alle, also die Ellenangaben für die Arche, das sind heilige Zahlen. Das ist Zahlenmythologie.
Die meinte ich auch gar nicht so sehr. Sondern aber tatsächlich, also sowas wie irgendwie hier das Zypressenholz hier und irgendwie.
Dafür weiß ich zu wenig über Schiffbau.
Ja, ich auch nicht. Aber also das, also ich glaube hier, Noah ist auch tatsächlich ein schlechtes Beispiel. Der hat wirklich wenig von solchen Geschichten drin. Aber das weiß man halt nicht so genau. Manchmal ist es vielleicht halt auch ein Stück weit entschlüsselt. Weißt du? Also, oder verschlüsselt. Also zum Beispiel haben Daniel und ich ja in dieser ersten Folge zu Genesis, also zu Adam und Eva, ja zum Beispiel auch so eine Variante angedacht, dass man das als eine Lehrerzählung über quasi die Entwicklung des Menschen nicht als Gattung, sondern als Einzelexemplar lesen könnte und dann irgendwie rauskriegt, ne, zu Beginn ist es eben nicht Mann und Frau, sondern zu Beginn sind da irgendwie keine Geschlechterdifferenzen zumindest sichtbar, dann kommt irgendwann der Punkt, wo diese Geschlechterdifferenzierung passiert, kurz danach, als dann so langsam der Sex ins Spiel kommt, kommt dann auch die Scham der eigenen Nacktheit und so weiter. Also man könnte es gewissermaßen durchaus auch als so eine Lehrerzählung deuten, so entwickeln sich Menschen über den Zeitraum ihres Lebens hinweg.
So. Ja, ich erinnere mich, dass ich das sehr, sehr spannend fand. Ich habe diese Position gibt es in der klassischen Exegese so nicht.
Ja, da haben wir mal was Eigenes.
Ja, natürlich. Das ist klar.
Ja,
völlig klar. So, was, na, aber
der
ich,
Punkt,
ich hätte ich, mir jetzt nur bei Noah hätte ich jetzt gesagt, da eine Lehrerzählung. Ja, gut, okay.
Aber, nee, genau, sehe ich da an der Stelle auch nicht zwingend, aber das ist so, würde ich sagen, generell sind das so die Funktionen von Mythen. Und was ich aber eigentlich mit diesem Punkt gerade machen wollte, ist, dass das eine Lehrerzählung sein könnte, sieht man ja nicht auf den ersten Blick. Also, ne, der Adam und Eva, das springt einem ja nicht in die Geschichte und sagt, hier, das ist eine Memotechnik. Damit haben sich die Leute irgendwie die Abfolge bestimmter Entwicklungsschritte des Menschen irgendwie gemerkt. So. Und teilweise erkennen wir vielleicht solche Lehrerzählungen gar nicht mehr wieder, weil die so stark verschlüsselt sind. Oder also, dass wir einfach quasi den kulturellen Zugang dazu gar nicht mehr haben, weil wir in einem anderen Referenzrahmen leben und auch quasi gar nicht mehr großartig verstehen würden, dass man das irgendwie braucht. Weißt du?
So. Ja, doch. Das wäre interessant. Also, wo ich das sehen könnte, oder wo ich das sehen würde, wäre später, wenn am Ende der Geschichte auf die Söhne von Noah zu sprechen kommt. Weil das ja offenbar eine Begründung für die Stammesrangfolge ist.
Ja, ich finde, da können wir auch mal hinspringen, weil ich finde, der tatsächliche Kern hier der Story, hier ne, mit Wasser kommt, Wasser geht und Viecher und so weiter, das ist alles, also insbesondere wenn man der Meinung, also wir haben es eigentlich fertig an der Stelle, würde ich sagen. Entweder ist es eine Erzählung, es gab tatsächlich mal eine Sintflut und wir müssen irgendwie erzählen, warum. Oder es ist eine Erzählung, in der irgendwie klar gemacht wird, vor diesem Gott hier, den muss man zwar respektieren und ein Stich weit fürchten, aber man muss sich nicht vor ihm fürchten. So. Und also man muss nicht um sein Leben fürchten, dauerhaft, weil das ein wohlwollender Gott ist. So. Oder es ist beides.
Oder es ist beides. Was das letzte übrigens unterstreicht, den Bogen hattest du, glaube ich, gar nicht erwähnt, ne? Am Anfang deiner Wiedergabe.
Welchen Bogen?
Den Bogen, den Gott in den Himmel stellt, als Zeichen seines Friedens und des Versprechens,
nie mehr eine Rippe zu schicken. Den habe ich vorhin übersprungen.
Also natürlich ist damit der Regenbogen gemeint. Und das ist also das Symbol dafür, dass nie wieder eine Sintflut kommen wird. Dieses Versprechen soll das symbolisieren, ja? So wie die Beschneidung ein Symbol für den Bund der Israeliten mit Gott ist, ist das eben auch ein Zeichen für den Bund Gottes mit den Menschen. Und das ist vermutlich auch eine Einwanderung tatsächlich aus anderen Kulturen, weil mit diesem Bogen könnte auch der göttliche Kriegsbogen gemeint sein, den er symbolisch an den Himmel heftet und da auch lässt und nicht wieder runterholt, um damit Krieg zu führen gegen die Menschen.
Ja, hängt den Bogen an die Wand sozusagen.
Genau, hängt den Bogen an die Wand. Weil, also wenn man diese Symbolik nicht rausnimmt, dann ist Gott offenbar senil. Und weil er schreibt selber, dieser Bogen, immer wenn ich ihn sehe, wird er mich daran erinnern, was für ein Versprechen ich dem Menschen gegeben habe. Also offenbar vergisst er das zwischendurch auch mal. Und damit ihm das nicht passiert, ja, macht er sich so einen symbolischen Knoten ins Taschentuch, hier in Form eines Regenbogens, und erinnert sich da selber dran. So, wenn er so den Drang bekommt, er müsste mal wieder eine Menschheit ausrotten, dann denkt er, ach nee, warte, ging nicht. Und das wirkt so ein bisschen seltsam und vielleicht erklärt das mit dem Kriegsbogen so ein bisschen besser, woher diese Vorstellung kommt. Ist natürlich auch sehr romantisch, ne? Also nach so einem Regen, vielleicht auch so einem starken Unwetter, wenn das gerade abgezogen ist, dann sieht man also diesen Regenbogen und dann, ach, guck hier, Gott hat eine Botschaft für uns.
Ja. Also ich finde das nicht unplausibel, dass das womöglich so eine Vermischung mit irgendeinem Mythos ist, wo es einen Gott mit Pfeil und Bogen gibt oder so. Das ist natürlich denkbar. Aber nötig finde ich es eigentlich nicht, um zu erklären, dass dieser Regenbogen da ist. Weil eigentlich, ne, also wenn du dir das Ding anguckst, das ist ja schon, so ein Regenbogen ist ein beeindruckendes Schauspiel. Jedes Mal, wenn ich einen sehe, gucke ich immer wieder hin. So. Guckt sich diese Dinge ja durchaus mal gerne an. Und sie sind ja schon was, wo, also zumindest wenn du eine Vorstellung davon hast, dass das Göttliche da oben irgendwo ist, ja, also so eine Vorstellung von oben und unten und oben ist Gott oder sind die Götter oder ähnliches hast, dann bist du doch schnell dabei in sowas wie den Regenbogen, der ja auch obendrein sowas Schönes und Majestätisches ausstrahlt, irgend so eine Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und den Menschen irgendwie da reinzudenken. Also dass man das als so eine Art Bundessymbol oder Verbindungssymbol deutet, das finde ich, braucht eigentlich gar nicht zwingend noch eine zusätzliche Erklärung. Und man findet es auch ja an Stellen, ne? Also bei den Germanen zum Beispiel gibt es halt eine Brücke, die von Asgard, der Welt der Götter, nach Midgard, die Welt der Menschen führt. Und du darfst dreimal raten, wie diese Brücke aussieht.
So. Okay, ja.
Ne? Also es ist ein Regenbogen. Und da haben sich die Germanen halt immer, wenn so ein Regenbogen da war, haben die gesagt, ach guck, die Götter kommen. Genau. Die steigen gerade hernieder. Und das war ja coolerweise auch genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Das Gewitter tobt, ja, es rumst ohne Ende. Und man hat womöglich ein bisschen Schiss und ähnliches, das große Unwetter, Schneesturm, Blizzard, irgendwas. Und dann danach, als es sich so langsam legt, da sieht man den Regenbogen und weiß, aha, siehst du, die Götter sind unterwegs, die sind hier auf Erden herniedergestiegen und haben den Frostriesen, die hier gerade diesen Sturm veranstaltet haben, mal ordentlich die Mütze vollgehauen. Und deswegen ist jetzt wieder alles gut. So. Und aus so einer ähnlichen Logik kann man das auch hier begründen, finde ich.
Ja, das würde ich mitgehen, auf jeden Fall.
Ja. Gut, dann haben wir, finde ich, den eigentlichen Sinnflutteil erledigt. Dann würde ich mir gerne mit dir noch den letzten Punkt angucken, nämlich diese Geschichte mit Noahs Sauftour und Hams Reaktion auf das Ganze und was damit passiert.
Also die Geschichte endet ja damit, dass Noah anfängt, seine Söhne in Reihenfolgen oder in Rangfolgen, in Hierarchien einzuteilen, ne? Und sagt, also die Kanadier sind verflucht und er wird über diesem stehen, ne? Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Japhet ist offenbar der Stammvater von den Goma, den Magog, den Madai, Javan, Tubal, Meshech und Tiras, wobei darüber gestritten wird, ob das Stämme sind oder wirklich einzelne Namen. Mhm. Aber die zumindest die Magog scheint es wirklich als Stamm gegeben zu haben. Also da wäre er so der Stammvater. Und er sagt also ja am Ende dann, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, Achtung, Gott Sems, ne? Und Kanaan aber sei ihm Diener. Und offenbar ist diese Story zunächst einmal als Sinn da, also das ist der Grund, warum es sie gibt, um zu erklären, warum jener Stamm über oder unter einem anderen steht. So, und jetzt hast du also diese Geschichte so schön erzählt, dass also Noah besoffen im Zelt liegt, warum auch immer, und seine Söhne kommen und ihn nackt sehen und ihn dann so...
Er ist
so,
Weinbauer, der...
Ja, gut. Es ist so die Belohnung natürlich dafür, dass er was so getan hat, aber trotzdem, ne? Und es gibt offenbar eine rabbinische Tradition, die darüber diskutiert, weil Noah ist stinksauer. Warum? Die haben ihn doch bedeckt. Die sind doch total respektvoll mit ihm umgegangen. Die sehen ihn da nackt liegen, dann drehen sie sich sogar um und gehen rückwärts mit einem Laken in den Händen, gehen rückwärts auf ihn zu und decken ihn zu.
Ja, aber auf die beiden ist er doch auch nicht sauer, oder?
Ja, aber warum ist er auf den dritten sauer?
Na, da gibt's eine, ja, okay.
Ja, erzähl.
Also ist er hier, so wie ich es vorhin erzählt habe, der kam ja als erstes und hat ihn eben dann eben nicht bedeckt und pipapo, sondern der ist hingegangen, hat erstmal gelacht und ist dann zu seinen Brüdern gerannt und hat gesagt, haha, guck mal, der Papa.
Ja, genau. Jetzt muss ich einmal selber schauen, ob ich die Stelle gerade in meiner einen Übersetzung finde, zu schauen, ich wüsste gerne, welches Verb da steht. Seid fruchtbar, mehret euch, wo ist denn das? Das ist 9, 18, ne?
Ja, da geht's los.
So.
Aber ich weiß jetzt nicht, welches Verb du suchst, deswegen.
Ja, warte. Okay, gut. Ja, also es wird auch in der Interlinearübersetzung wird gesagt, dass Ham seinen Vater betrachtet. Und ich hätte jetzt wetten können, dass da Erkennen steht.
Aha, okay.
Und es wird tatsächlich darüber diskutiert, ob er seinen Vater vergewaltigt. So, ne? Also deswegen ist er so stinkwütend. Es gibt also diese Diskussion darüber. Sicher ist das nicht, weil eben da nicht Erkennen steht im hebräischen Original. Aber das ist also eine spannende Idee, finde ich eigentlich. Er ist auf diesen Sohn so sauer, weil der offenbar die Finger nicht bei sich behalten kann und meint, er muss also seinen Vater da irgendwie beiwohnen. Und die anderen beiden werden dementsprechend über ihn gestellt, ja.
Okay, das ist auf jeden Fall mal die krassere Geschichte. Das ist ja. Also ist ja schon auch ein anderes Kaliber, warum man so einen Fluch ausstößt, zu sagen, als ich da besoffen im Zelt war, kam irgendwie mein zweitjüngster Sohn oder mein zweitältester Sohn rein, hat mich vergewaltigt und ist dann abgehauen. Das ist ja schon eine andere Sorte von, wie soll ich sagen, Missverhalten, als der kam rein, hat einmal gelacht, guck mal, der Papa ist besoffen und nackt und ist dann abgehauen.
Ja, genau.
Okay.
Ist übrigens auch spannend, dass Noah tatsächlich ja nicht seinen Sohn verflucht, sondern dessen Söhne, also die Kanaaniter.
Genau, also ja? Den ganzen genau. Stamm. Ja,
ja, richtig. Exakt, also das ist das Motiv, weswegen es existiert, und da ist eben so die Frage, warum reagiert er da? Weil seinen Vater nackt sehen, ja, meine Güte, ne? Aber das ist halt so. Aber das ist, wie gesagt, Vermutung. Da kann man drüber spekulieren. Ich finde es einen ganz, ganz spannenden Gedanken.
Ja, also ich weiß es nicht. Vielleicht, also ich habe mich über dieses, warum das Nacktsehen so problematisch ist. Also natürlich kann es einerseits sein, dass das in dieser Kultur einfach ganz ohne religiöse Hintergründe einfach, dass die halt einfach verklemmt waren. Das ist so die eine Variante. Aber ich habe tatsächlich den Eindruck, dass es so ein Respektsding gibt, der an verschiedenen Stellen immer mal wieder auftaucht. Also ob es nur sowas ist, wie dass man gewissermaßen in diesem Kulturraum so Praktiken findet, wie zum Beispiel, dass irgendwie Frauen verschleiert werden, ne? Wo es ja so einen Punkt gibt, dass, also gut, da könnte natürlich auch so ein die Männer nehmen die Frauen in Besitz und darf nur ich angucken, Punkt drin sein, aber so ein Element von jemanden zu betrachten in unverhüllter, unmaskierter Form gewissermaßen, ist stellt eine gewisse Intimität her, die quasi bestimmte Hierarchien auflöst und womöglich so respektvollen Abstand zueinander auflöst. Und sowas in der Art findet man, finde ich, in ganz vielen Geschichten, ne? Also auch sowas wie, dass Menschen ja auch nicht Gott direkt betrachten können. Das überleben sie ja gar nicht, ne? Sondern man muss sich da irgendwie, muss die Augen abwenden oder eben Gott muss sich in irgendeiner verschlüsselten, verhüllten Form zeigen oder so. Ich könnte mir also vorstellen, dass da tatsächlich so ein Element drin steckt, dass es gewissermaßen eine Frage des Respekts ist, wie direkt und wie unverhüllt man jemand anderen betrachten kann. So. Und dann ist Nacktheit so das eine Thema, aber eben auch noch, wie soll ich sagen, so weitere Stufen von Ver- und Enthüllung da irgendwie so ein Thema sein könnten. Und es kann sein, dass wenn jemand da quasi so eine, also ne, wer weiß, vielleicht hatten die auch so Höflichkeitsrituale gewissermaßen mit drin, wie dass man zum Beispiel, wenn man einen Raum betreten hat und auf seinen Stammesfürsten oder seinen Vater oder irgendjemanden, der einem in der Hierarchie höher stand und dem man Respekt zollen musste, dass man das nicht gemacht hat, indem man da einfach reinkam und dem direkt ins Gesicht geguckt hat und gesagt haben, hallo, guten Tag, wie geht's Ihnen? Sondern eventuell irgendwie mit gesenktem Blick reingekommen ist oder in irgendeiner Form dieses direkte Angucken verpönt war oder ein Zeichen eben von mangelndem Respekt war oder eben was war, was nur auf gleicher Hierarchieebene ablief.
So. Das weiß ich jetzt in der Tat nicht, aber das andere ist sehr, sehr plausibel, ja. Also, es gehört, also ist es, genau, eben dieses Ding, Nacktheit ist die maximale Form der Intimität, noch gefolgt von Sex, aber da geht's ja auch, dieses Erkennen meint das ja wortwörtlich, also, dich in deiner Person als Ganzes erkennen, ja, und also das, die ultimative Verschmelzung zweier Personen, dieses Erkennen, ne? Dieses Innere des anderen wahrnehmen, anerkennen, respektieren, wahrnehmen, wie auch immer.
Ja, und wobei das jetzt natürlich auch eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, mystisch aufgeladene Interpretation von Sex ist. So,
also. Ja, wobei sie hätten auch ein anderes Wort dafür nehmen können. Also ich glaube schon, dass das in diesem Erkennen mit drin steckt.
Ja, genau, also das stimmt schon.
Also natürlich,
dass die das ja, so interpretiert haben, ja.
Genau. Ja, klar. So, und deswegen, wenn er den ansieht, ist er eine Stufe davor. Ne? Und das dürfte zu nah gewesen sein, ja. Deswegen ist es ja auch Interpretation, was jetzt genau das eigentlich, diese Wut auslöst.
Aber also ne, nur wenn man sich das aber mal so vorstellt, mal angenommen, es ist eigentlich so, dass man seinem Vater oder seinem Stammesanführer oder wem auch immer gegenüber, dass es eigentlich nicht mal erlaubt ist, dem direkt ins Gesicht zu gucken, sondern dass man da irgendwie irgendwelche rituellen Respektbezeugungen, die was mit Abwenden des Blickes zu tun haben. Mal angenommen, das war bei denen so, was ich zumindest mit dem, was wir in deren Mythen finden, konsistent finde. Dann wäre es natürlich die ultimative Bezeugung von mangelndem Respekt, wenn man dann da einfach reingeht, sich den Vater / Stammesanführer irgendwie da nackt besoffen liegend anguckt und dann auch noch das Ganze erzählen geht. Sondern was man eigentlich erwarten würde, ist nicht nur den Blick abwenden und so weiter, sondern dann am besten jetzt ultimativ den Blick abwenden, rückwärts reinlaufen, bedecken und so weiter, womit man klargestellt hat, auch in dieser Situation ziehen wir hier den Respekt mit voller ja. Wucht durch. Und vielleicht ist das, was Hamm da gemacht hat, tatsächlich je nachdem, wie deren Regeln waren, eine so starke Provokation, dass es auch wieder diesen Fluch hier rechtfertigt.
Ja.
Aber ich glaube tatsächlich, umgekehrt wird eher ein Schuh draus, nämlich dass diese, also ich halte es für sehr unplausibel, dass es tatsächlich irgendeinen Vorfall gegeben hat, in irgendeiner Form, nachdem dann quasi die Kanaaniter irgendwie zu der Dienerkaste degradiert worden sind, sondern vermutlich ist es ja umgekehrt gelaufen, dass man so eine soziales Missverhältnis zwischen zwei Bevölkerungsgruppen vorliegen hat und dann im Nachhinein mit so einem Mythos erklärt, warum das so sein muss.
Ja, natürlich.
So.
Also das ist selten. Es ist selten, ist es überhaupt irgendjemals so, dass es ein solches Ereignis gab und daraufhin sich solche Normen bilden, sondern eigentlich ist es immer, glaube ich, umgekehrt.
Ja, also deutlich wahrscheinlicher ist ja, dass die Hebräer eben nach Kanaan rein sind, die Kanaaniter in einem durchaus auch einigermaßen langwierigen und bewaffneten Konflikt letztendlich unterworfen haben und,
ja, sich, immer genau.
Und sich dann diese soziale Struktur rausgebildet hat und man dann eben das im Nachhinein quasi mit göttlichem Wohlwollen erklärt, wobei Gott jetzt hier keine Rolle spielt, aber da einen Mythos schafft, der diese soziale Struktur begründet.
Und da sind wir wieder bei deiner Lehrerzählung. Mhm. Ne? Schau mal, kleinen Mose, wie auch immer, fällt jetzt kein besserer hebräischer Name ein. das ist der Grund, warum die Kanaaniter uns zu dienen haben. Mhm. So, weil unser Urvater Noah das schon so, weil er mit unserem Urvater Noah Folgendes getan hat und ihn erzürnt hat und deswegen.
Genau. Ne? Die haben sich nicht an die Regeln gehalten und deswegen sind die Regeln jetzt so, wie sie sind.
Mhm. Genau. Das ist in aller Regel ist das rückwärts, genau. Mhm.
Ja. Genau. Und das Coole ist ja auch, an dieser Sorte die Geschichte zu erzählen. Also mal angenommen, es ist tatsächlich so ein, oder nicht nur angenommen, sondern es ist ja eine Geschichte von mangelndem Respekt. Mhm. Eigentlich haben diese Kanaaniter keinerlei Chance, irgendeine Sorte von Emanzipationsprozess zu starten. Weil im Prinzip alles, was man da ja so tut, wenn man als so eine Sklavenkaste irgendwie sagt, bei allem Respekt, Chef, ich hätte da mal ein Problem. So sagt ja der Chef, ja, nee, mit Respekt ist das aber hier eben nicht.
Genau.
Sondern ne, du übertrittst da gerade ganz klar das, was erlaubt ist. Und coolerweise hat man dann mit dieser Geschichte quasi auch genau das Argument. Und siehst du? Genau deshalb seid ihr die Sklaven, weil ihr keinen Respekt vor Autoritäten habt. Und wenn du jetzt kommst und sagst, darin müsste mal bitte was geändert werden und du zeigst mir aber hier gerade, dass ihr alle immer noch keinen Respekt vor Autoritäten habt, weil sonst kämst du hier nicht an und würdest hier irgendwie so respektloses Zeug wie Freiheit und so weiter oder mal anständige Bezahlung oder irgendwie sowas.
Genau, und zeigst du Respekt vor Autoritäten, dann bist du ja logischerweise gewollt Sklave. Ja,
genau. Also es ist
schönes, rundes Ding auch.
Genau, also es ist schon auch raffiniert eingefädelt, diese Geschichte.
Ja. Ja. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, dass es im Nachhinein sehr wohl eine Form der Emanzipation gibt, und zwar durch Einheiraten. Ne? Also das ist ein sehr viel langwieriger Prozess, aber solche Völker vermischen sich ja auch.
Das stimmt, und wobei, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gibt es ja durchaus quasi auch noch dann quasi 500 Jahre später, quasi zu Christi-Zeiten, durchaus noch so gewisse soziale Differenzen, die genau auf diese unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zurückzuführen sind.
Ne? Ja, also natürlich.
So die Samariter und so weiter, die ja von den Hebräern zu dem Zeitpunkt auch nicht als Vollbürger angesehen werden, sondern das sind ja auch, mit denen will man ja nicht spielen. So.
Richtig.
Und also zumindest insoweit, dass irgendwie diese Bevölkerungsgruppe auch 500 Jahre später immer noch irgendwie keine Emanzipation hat, hat es sich schon gehalten, würde ich mal sagen. Also es ist schon ein recht stabiles System, was die da gebaut haben.
Mhm. sehe ich als sehr stringent dann auf jeden Fall, ja klar.
Ja. Genau, also dementsprechend würde ich sagen, ist dieser letzte Punkt, also ob man da jetzt nochmal großartig was in diesen Rausch von Noah rein interpretieren kann, würde ich gar nicht, also ich würde tatsächlich gar nicht so viel rein interpretieren, sondern eher sagen, diese Episode ist tatsächlich einfach nur da, um diesen Dienerstatus, diesen untergeordneten Status der Kanaaniter zu berücksichtigen.
Ja.
Oder nicht berücksichtigen, zu begründen.
Ja. Mhm. Genau.
Gut.
Vielleicht noch ein letztes Wort. Warum wird Noah Weinbauer? Weil der Wein das ultimative Zeichen für Frieden ist und Wohlstand.
Mhm.
So ein Symbolding. Ne? Mhm. Also einfach ein bekanntes orientalisches, altorientalisches Symbol für Friede.
Mhm.
Und wenn er berauscht ist, ist er voll im Frieden.
Ja.
Ne?
Stimmt, also es ist tatsächlich auch schon auch was, das fängst du erst an anzubauen, wenn dir der Rest nicht mehr so viel Sorgen macht.
Genau, richtig.
Ja.
Ja. Okay, gut. Das war nur so.
Das passt aber so ein bisschen zu diesem Punkt, den wir vorhin hatten, mit diesem Übergang von polytheistischen zu monotheistischen Religionen, dass du gewissermaßen dir erst dann Geschichten über einen Gott, mit dem du angstfrei interagieren kannst, erzählst, wenn du mit deinem Zivilisationsfortschritt gewissermaßen so weit bist, dass dein Leben nicht mehr dauernd in Gefahr ist.
Hm.
Und das heißt, das passiert so ungefähr zur selben Zeit, in der du auch anfängst, Wein anzubauen.
Ja, richtig.
Ja.
Genau.
Okay.
Muss ja auch verstanden werden, so ein Symbol, ne? Das ist ja dann auch.
Ja, ja. Ja. Genau. Und wie man sieht, offensichtlich, Alkohol hat was mit Frieden zu tun.
Okay, ich fürchte jetzt bewegen wir uns sehr weit auf dünnes Eis. Nein,
mir fällt das, also ich trinke ja selber keinen und ich halte mich für einen recht friedlichen Menschen, aber es gibt so einen schönen Witz, der, oder so eine Nummer von einem Kabarettisten, der das irgendwie zur Mitte der 2000er mal rausgelassen hat, der so eine satirische Nummer über den Zusammenhang zwischen Alkohol und Weltfrieden irgendwie macht. Und er zieht das zum einen, also er macht das natürlich gerade zu einem Zeitpunkt, als nach 9/11 es gerade ordentlich rumste, was es ja durchaus bis heute tut.
Mhm.
Und macht das dann halt zum einen, guckt euch irgendwie die Moslems an, die trinken keinen Alkohol und entspannt sind die nicht. Und dann und macht dann auf der anderen Seite, macht er dann irgendwie George Bush auf, der sagt, der war irgendwie bis zu dem und dem Zeitpunkt war das ein glücklicher Alkoholiker, da hat der total Ruhe gegeben und so weiter. Und kaum wurde der trocken, wurde der irgendwie der Kriegstreiber und fängt dann an, letztendlich so satirisch so eine Nummer aufzumachen, wenn wir alle nur viel Alkohol trinken würden, hätten wir Weltfrieden. Und so scheint das der Noah auch gesehen zu haben.
Ja, okay.
Gut. Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort.
Das fand ich auch, ja. Mehr trinken für den Weltfrieden.
Genau. Schön. Gut. Ja, Marc, dann danke ich dir. Das war doch, finde ich, eine sehr lohnenswerte Geschichte. Da hast du auch richtig kenntnisreich um dich geworfen mit Zeug.
So. Ich habe mich auch gut bewaffnet.
Ja, sehr gut. Da hast du deine Waffen sinnvoll eingesetzt, würde ich sagen. Also ich habe auf jeden Fall viel gelernt und mir hat das auch Spaß gemacht.
Mir ebenso, ja.
Das ist schön. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch ein wenig Spaß gemacht. Ich hoffe auch, ihr verzeiht uns, dass wir jetzt hier anfangen, die Sagenkreise durcheinander zu würfeln. Aber ich persönlich denke, das Experiment ist ganz gelungen. Das können wir mal noch eine Weile weitermachen.
Sehr gerne.
Gut. Dann bleibt mir nur, dir also nochmal zu danken und euch da draußen auch zu danken fürs Anhören und Klicken und Runterladen und Flattern und Tweets schreiben und app.net-Posts und all diese Dinge. Das freut uns und bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren findet ihr unter trojaalert.bildungsangst.de. Bewertet uns gerne bei iTunes oder anderen Podcast-Portalen und wir freuen uns über Feedback und Klicks auf den Flatter-Button. Troja Alert ist eine Bildungsangst-Produktion aus dem Jahr 2014.